enough talk.
Da ja, hat schon Current Value drauf gespürt.
Ist so.
Hast du eigentlich mal, können wir direkt mal anfangen mit unfassbaren Off-Topic, weil unsere filminteressierte Zuhörerschaft interessiert ja auf jeden Fall die Entwicklung von Drum & Bass in den letzten 10 Jahren, ne? Hast du mal gehört, was Current Value
nicht nur die Mithörerschaft
über die Zeit so gemacht hat und was der heute so macht?
Ja. Ich habe, aber ich glaube, ich habe es wieder vergessen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, mittlerweile ist er wieder bei Geballer Drum Bass, ne? Also halt so in anhörbar und dazwischen war er so ultra geklaune halt, ne? Aber ich kann mich nicht, also bist nicht komplett irgendwie verfolgt, muss ich sagen.
Also was ich interessant finde, ich habe ja so nach 2012, 13 Drum Bass, sagen wir mal eher so stiefmütterlich noch weiter verfolgt. Und nachdem er diesen Techno-DMB-Kram mit Offkey und Raiden und so gemacht hat, hat er ja dann quasi so ultra-harten Clown-Rave gemacht, ne? Das war schon, also ganz am Anfang war das irgendwie schon, das hatte schon noch was ziemlich Uniques, weil das war halt im Endeffekt Clown-Step, der vom ganzen Feeling her sich wie Techno-DMB angefühlt hat. Also das war das Stay on This Planet-Album, das weiß ich noch. Und dann ist er ja plötzlich auf solchen Labels wie Critical und so gesigned gewesen und hat dann, also meines Erachtens nach, im Grunde die Blaupause für diesen Bassbrei-Style, der kaum noch Drums hatte, so der nächsten 5 Jahre gelegt. Ne?
Ja, ja, genau.
Und es ist irgendwie interessant.
Du musst so rumbrutzeln.
Ja, genau. Aber es ist echt interessant, für wie viel Sachen er quasi so relativ früh am Start war und da so Trends gesetzt hat. Und dann haben das alle gemacht. Und jetzt macht er wieder so Techno-D&B-mäßigen Kram, aber halt sehr befremdlich teilweise. Gut, willkommen zu Enough Talk.
Was zur Hölle ist Clown Drum and Bass?
Wie der Name schon sagt, ne? Purer Zirkus.
Und dann
es würde mich nicht treiben, wenn es Tracks mit der Melodie gäbe.
Nee.
Also Fabi und ich kommen ja aus Braunschweig, was ja auch eine Drum-Bass-Hochburg des Nordens war.
Hey.
Kollege, kriegst gleich die Wolters-Flasche über den Kopf gezogen. Und also das war, was Drum-Bass betraf, in Norddeutschland so eine der Hochburgen. Und ich sag's mal so, in unserer aktiven DJ-Zeit damals waren wir nicht unbedingt so diejenigen, die so den in Braunschweig gefragten Sound bedient haben, um das mal so ganz diplomatisch auszudrücken. Und der in Braunschweig gefragte Sound war halt Clownstep, ne? Also in Drum Bass, so ganz früher hat man vielleicht so unterschieden, eigentlich fast nur in so zwei Richtungen, so entweder es war Jump Up oder es war Tech Step so, ne? Mit ein bisschen Kram noch dazu, aber das, was so auf Party und Rave lief. Und Tech Step, ne, wie der Name schon sagt, so techy angehaucht, ne, so düster hart, irgendwie, naja, relativ scharf so in der Produktion. Und Jump Up halt wobblige Basslines zum Hoch- und Runterhüpfen. Und da gab es irgendwann mal so ein paar Konsorten, beispielsweise Clips mit Z oder DJ Hazard, die dieses wobblige, bassige, gute Laune.
Die Distorted Minds.
Ah ja, Distorted Minds, später die Minds, ne? Und natürlich der Twisted Individual, der darf auch nicht fehlen.
Alter.
Aber das war alles noch nicht so schlimm wie dann Clips und Hazard und so weiter, ne? Und die haben dann halt irgendwann, also es war wirklich so, die Musik hat sich so entwickelt, so Drum Bass war eigentlich immer ziemlich an der vordersten Front, was so das Pushen von Produktionsqualität in elektronischer Musik betroffen hat, ne? Also Techno war auch immer schon, also viel Leute, die mit Sounds und so auch echt krassen Kram gemacht haben, aber so gerade im Drum Bass, Fabian versteht da mehr von als ich. Ich habe da nur das hörende Ohr so, aber da waren immer einige, die haben schon echt so ziemlich Grenzen gepusht. Und dieser ganze Clown-Step-Kram, also es wurde dann halt wirklich, die Melodien wurden so, als ob halt so ein Dreijähriger auf so einem Fisher-Price-Keyboard rumgeklimpert hat, ne? Und dann halt so Basslines, die einfach so machen und dazu halt Drums, die wirklich wie vom Schrottplatz geklungen haben, ne? Also es war so die ultimative Antithese. Ey, es gibt vor allem Tracks, das kann ich mir nicht vorstellen. Also Fabian schon.
Nee, ohne Scheiß. Ja, richtig. Aber also vor allem finde ich es total interessant, wenn man sich rückblickend sich das nochmal gibt, wie unfassbar scheiße das auch produziert ist. Das ist halt, das Ohr hatte ich früher auch nicht so. Und ich habe halt früher mir das angehört und bewertet auf Basis von, okay, das klingt halt wie Kindergartenmusik und so, ne? Aber wie räudig das auch produziert ist teilweise, das ist halt noch viel geiler, wenn man sich das heute mal gibt irgendwie. Also
und was übel ist, also das ist ja tatsächlich sowas
quasi wie B-Music.
Ja, D, wie Distorted Minds, ne?
Ja, D.
Ja, genau.
Ich kenne nur Social Distortion.
Aber achso, genau, Stand von Drum Bass heute. Es ist immer noch genauso, ne? Also das nimmt sich halt nichts. Es ist alles ein bisschen polierter. Ganz im Ernst. Also
aber immer noch vom Schrottplatz.
Der Punkt ist, die Tools heutzutage, die ganze Software hat sich so krass weiterentwickelt, dass so jeder Dödel halt einfach einen Beat machen kann, der halt erstmal richtig fett halt klingt. So, also wie gesagt, die Produktion war früher halt scheiße, das höre ich halt heute. Aber die Produktion heute ist nicht mehr unbedingt beschissen, weil es so einfach ist, irgendwas fett klingen zu lassen.
Ja.
Aber die Melodien sind halt immer noch kacke. Das heißt, diese Musik ist halt immer noch der letzte Scheiß, Alter. Und es wird halt immer schlimmer gefühlt. Also ich bin ja nun auch jedes Jahr irgendwie auf Sardinien, so wo wir das Festival noch machen. Und das ist immer so meine jährliche Dosis, so die einzige Dosis an Drum Bass, die ich noch so bekomme eigentlich. Also von dem breiten Drum Bass. Und es ist jedes Mal so hart. Ich denke mir so, wo bin ich hier gelandet? So, was ist, warum gebe ich mir das überhaupt? Aber klar, ich bin halt da so irgendwie in dieses Team gewachsen und es ist halt, macht total Spaß, das alles zu machen, so dieses Festival halt zu veranstalten, ne? Aber die Musik killt mich ja, halt cool. Jedes Mal.
Ja, und dann
muss mehr Pillen schmeißen, ne? Dann läuft's.
Das war schon immer die Grundvoraussetzung. Und das Krasse ist, dass, also auch aus der Zeit, aus dieser ganz schlimmen Clownstep-Zeit, wo wir auch viel aufgelegt haben damals, dass so eine Hymnen wie Mr. Happy ist ja noch heute in die Recordboxes der gefragten DJs. Ja. So, das war so schon immer der ultimative Schrott-Tune, der halt einfach so 15 Jahre später noch gespielt wird. Das ist echt hart. Naja, also
ist das,
für die Zuhörerschaft.
Nee, genau.
Wenn ihr wissen wollt, wovon wir nicht geredet haben, dann hört euch sowas wie Kemal und Rob Data Gene Sequence oder sowas an. Das ist halt Drum Bass, der kann was und schmeißt.
Arne, da muss er aber auch verlinken in die Shownotes.
Habe ich doch sowieso dann schon wieder vergessen. Ein bisschen Medienkompetenz nebenbei YouTube aufzumachen.
Deswegen sage ich ja.
Ja, genau. So. Welcome to Enough Talk.
Wieder, wenn ich am Einkaufen bin hier.
Ey, hast du keine Sprachsteuerung oder was?
Ach so, musst du Gemini sagen, ne? Der macht halt für dich.
Gemini Man.
Claude ist mit meiner
Bewegung und haut dir auf die Umme. So, jetzt sind wir schon wieder mit Filmreferenzen Gemini am Start. Man. Alles gut. Enough Talk. Willkommen. Chaos-Sendung mit
Hallo.
Ungewohntem Einstieg. Jens ist da. Hallo Jens.
Moin Leute, wie geht's?
Das müssen die Leute sagen. Fabian ist da. Schönen guten Tag.
Jeden Tag. Na, richtig schön abgecancelt.
Ja, cancel.
Nee, ist geil.
Cancel Culture.
So muss es sein.
So, und ich, Arne,
alte bin auch weiße da. Männer am Start mit Schrott, mit Schrottmikros und Beats von der Müllhalde.
Oh, sehr gut.
Es auf, Sauer.
So.
Fabian hat keinen Bock mehr.
Ich habe mich einfach nur gemutet, um mir was zu trinken zu holen. Ja, ist noch. Das ist gut.
Ja, direkt outgecallt hier.
Ja, er saß mit uns hier, aber...
Wie lange hält er das aus?
So. Ich glaube, der Ton...
Das hält er auch nicht lang aus.
Der Ton ist gesetzt für heute. Wir sind...
Enough Talk!
Und jetzt geht's los. Wie ist es euch ergangen in der schon wieder relativ langen Pause, aber nicht 3 Jahre seit der letzten Sendung? Das ist ein gutes Statement. Weiter im Text.
Ja, gut, wie immer, ne? Was gibt's denn da schön? Helles.
Naja, Anna hat mich angestiftet.
Hier, Prost. Ja, Büble, der Zustand meiner Bierflasche sagt sehr viel darüber, wie viel Fuck-up wir in der Pre-Show hatten heute. Die ist nämlich leer. Da muss ich auch gleich nochmal los.
Probiert man einmal irgendwie Professionalität hier reinzubringen und crusht halt einfach das, den ganzen Laden.
Der Herr Podcast-Produzent möchte hier Professionalität reinbringen, ja.
Ja. Na, eigentlich wollte ich es nur leichter machen für alle, aber naja. Ja.
Hat er die Rechnung ohne Merkel gemacht?
Ja.
Sorry.
Hat geklappt. So.
Ja.
Wir haben viel Zeit.
Geklappt.
Oh Gott. Oh Gott. Die Bar war low, aber...
Es sinkt für sie das Niveau.
Es ist spät.
Ja, ungewollterweise. Also, was wollen wir tun? Was wollen wir machen? Wie sieht's aus mit eurem Mediengenuss? Habt ihr euch Filme gegönnt?
Jo.
Sehr schön.
Richtig. Ja. Ihr kennt mich.
Serien.
Wenn ich Filme gucke, dann gucke ich die nicht. Ich genieße die. Ich gönne Filme und ich bin ein Genussmensch.
Es wird gegönnt.
Was ich auch großartig finde, also hinter den Kulissen, ich weiß nicht, in der Zeit, als das mit dem Gönnen und Genießen bei uns im WhatsApp-Chat so richtig durchging, waren wir, glaube ich, ziemlich lange sendungsfrei. Also kurze Background-Info. Fabian liebt diese aus dem Jugendsprech von vor 10 Jahren abgeleiteten Formulierungen bis aufs Letzte. Und was ich auch richtig großartig finde, ist nicht nur gönnen und genießen, sondern dass alles heutzutage, wirklich alles, Werke und Manufakturen sind. Das ist auch so großartig, stimmt, wenn man erstmal anfängt darauf. Vor allem, ich habe letztens eins gefunden, so, wir waren da noch nicht so im selben Boot, so über dieses Werk und Manufaktur auch so krass abzufeiern. Aber da habe ich irgendwas gefunden, was ich dann mit dem Zusatz die Genussmanufaktur geschmückt hat.
Hammer.
Das war so best of both worlds, of all worlds.
Ja. Und was haben die verkauft? Seife oder so, ne?
Ja, irgendwas zu essen wahrscheinlich, ne?
Ja.
Das machen sie doch alle heute.
Ja, du musst ja heutzutage... Ja, jede Maniküre ist halt schon reinster Hochgenuss, ne? Also.
So absolut. Ist es. Also, so Alpha-Kids wie ich finden das ganz schön skibbidi.
Ja, ich habe aber jetzt gelernt, wenn du irgendwie so Sachen kaufst, was wie Käse aussieht, aber wo da nicht Käse draufstehen darf, dann kannst du so Genussscheiben oder so einen Scheiß draufschreiben.
Ja, das ist so wie mit dem ganzen Haferdrinks und sowas, ne? Die früher auch mal Hafermilch
hießen. Milch darf es nicht mehr heißen, Käse auch nicht. Hm. Genussschein.
Ja, ja.
Ja, da sind wir angekommen.
Zum Glück ist die Ampel jetzt vorbei, ne?
Ja, ja, jetzt kann Milch wieder Milch heißen, oder?
Wer weiß, was da kommt, ne? Danke, Merkel. So.
Danke, Merkel.
Friedrich Schmerz. Der kommt angehoppelt.
Kannte ich noch nicht. Kennt ihr dieses Video mit der Eule?
Mit der Eule?
Friedrich Schmerz? Hm? Ist es nicht eine Eule? Wo er diese Eule so auf der Hand hat und die dann so fliegen lässt?
Ja.
Ach, nein, so, okay, ich dachte, du diskreditierst gerade seine Frau. Nee, kenn ich nicht.
Wow. Ich schick's nachher mal rum. Kommt in die Shownotes.
Ja, aber es ist so ähnlich, also er hat dann Angst vor der Eule quasi, weil sie ihn angreift oder was?
Nee, er lässt die Eule fliegen, aber die kommt nicht weit.
Oh.
Soll ich jetzt ausformulieren, oder? Die Eule startet halt los und hast dann direkt so eine Autobahn nebenan. Die fliegt halt einfach vor so einen LKW und dann fährt sie halt komplett weg. Ich schick das nachher. It's a dangerous thing to confuse children with angels. Oh, wo wir beim Thema sind. Ich habe zuletzt gesehen, Late Night with the Devil. Hat das noch jemand geguckt von euch?
Nee, ich weiß nur ungefähr, was für ein Film ist, aber den habe ich nicht geschaut.
Wegen deines Audioclips, den du da gerade losgefahren hast. Confusing Children. Was war das? Mit dem Devil, mit dem Angel? Ich
hab's schon vergessen. Liegt ja nicht viel zwischen. Erwähnenswert, also kannst du kurzes...
Mega, super geiler Film. Ich will es jetzt, wenn ihr den beide noch nicht gesehen habt, gar nicht groß ausholen. Das können wir dann vielleicht ja nochmal machen, wenn ihr den gesehen habt. Aber ja. Das ist so ein Film, der ist so im Look halt total so in dieser, ich kann es gar nicht richtig verorten, ich würde mal sagen so 70er Jahre Fernsehshow-Ästhetik. Und der hat halt, der springt immer hin und her zwischen so zwei Perspektiven sozusagen, also zwischen der Fernsehshow, die übertragen wird, ne, wir sind quasi die Zuschauenden, und dann immer wenn die in die Werbung gehen, dort springt er so um auf so Backstage-Footage.
Das hat irgendwie was dokumentiert, was Robert irgendwie mäßiges. Der hat doch auch so ein paar Filme in die Richtung.
Ich weiß auch gar nicht. Ist aus dem Kopf, müsste ich nachschauen, wer den gemacht hat jetzt, also den Late Night. Aber auf jeden Fall ist das so ein Abend, der da dokumentiert wird irgendwie. Und da geht dann so einiges schief. Also es ist halt so eine Talkshow. Also hier den Pinguin spielt. Wer heißt der Kollege nochmal?
Colin
den kennt
Farrell.
Ihr auch alle.
Colin der Farrell.
Ist, ja, nee, genau. Der andere Pinguin in der Serie. Oder spielt er überhaupt den Pinguin?
Ja, Colin Farrell spielt auch in der Serie den
Danny Pinguin. Danny DeVito.
Der war's. Nee, hier der Kollege.
Du meinst jetzt David.
Es tut mir leid, ich weiß nicht mehr, wie man den ausspricht. Genau der. Ja, genau
David,
der. David, das
Malchin. 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 Ja,
den meine ich nämlich. Der ist auch in anderen tollen Filmen schon mal zu sehen gewesen. Nee, der war auch bei Dune dabei. Da hat er irgendwie Peter de Vries gespielt, ne? Den, Spoiler für Dune, nee, lieber nicht. Auch bei Oppenheimer noch dabei, also bei den ganzen Villeneuve-Filmen war jetzt auch immer am Start und so. Und der ist auf jeden Fall hier halt jetzt in der Hauptrolle zu sehen. Und der ist halt so ein abgehalfterter Showhouse so ein bisschen. Seine Show hat so einen Dips in den Zahlen zu verbuchen. Und er überlegt sich halt irgendwie, okay, wie können wir das wieder nach vorne bringen? Und dann gibt's halt dieses Halloween-Special. Und das ist halt das, was man da sieht. Und da läuft dann so einiges aus den Fugen. Er holt sich dann halt so Leute als Gäste wie irgendwie so einen Mentalisten und was weiß ich. Und dann halt ein Mädchen, die irgendwie angeblich halt besessen ist. So und da belassen wir es mal dabei. Der Film lohnt sich auf jeden Fall total. Der dreht alle Regler auf 9000 gegen Ende. Und macht echt Spaß. Gut gemacht. Total kurzweilig. Geht so 90 Minuten. Kann man richtig geil weggucken. Und cooler Film.
Klingt gut. Ich hatte den gesehen. Nice. Wir haben ja letztens mal uns ausgetauscht, ob das ein Schritt ist, den man gehen möchte, irgendwie bei Amazon sich Digitalfilme zu kaufen und nicht nur zu leihen und da irgendwie das weitere Überquellen von potenziellen Regalen so zu beenden.
Da habe ich den auch tatsächlich gekauft. Auch für, weiß ich nicht, ein Apfel und ein Ei. Das war so kurz bevor wir darüber geschrieben hatten, da waren ja gerade relativ viele Filme im Angebot. Auch irgendwie für, weiß ich nicht, 4 € gekauft oder sowas.
Ja, es ist auch nach wie vor so. Wir sind ja jetzt in der Vorweihnachtszeit. Die hauen ja irgendwie ohne Ende Dinger raus, ne? Ich glaube 4,99 wollen sie da gerade in UHD für haben.
Ja, genau, ich habe den auch in UHD gekauft. Ja. Also ich glaube, das ist ja, die nehmen sich ja gar nichts mehr, ne? Ob du den jetzt in SD kaufst oder in UHD, ist ja meistens der gleiche Preis.
Wo kauft ihr denn? Also, das ist ja wirklich jetzt off-topic, was alle interessiert, auch die ZuhörerInnen. In welches Markenrechtsuniversum will man einsteigen? Ne? Ist Apple oder Amazon oder was weiß ich, was es noch so alles gibt? Maxdome, Google.
Ja, also mit den ganzen abwegigen Sachen braucht man mir eigentlich gar nicht kommen irgendwie. Also, da bin ich halt so einfach der Convenience Pümmel so und gehe halt Amazon und Apple und das war's. Weil da geht's einfach am schnellsten hin irgendwie von den Gerätschaften, die ich so habe.
Ja.
Und da gibt's halt auch alles, ne? Man muss halt nirgendwo anders hin, leider. Also so scheiße Amazon halt auch ist.
Naja, welcher große Konzern ist nicht scheiße?
Ja.
Ja.
Monopol immer schwierig.
Aber, also, per se, ich glaube, die Frage, die mich auch eher umgetrieben hat, Letztens war so eher das Ding, also ne, dieses ganze Leihen oder irgendwo eine Flatrate klicken und dann versuchen, so ein bisschen was zu gucken, dass sich dieser Preis einigermaßen rechtfertigt. Das ist ja überall dasselbe so, ne? Wir haben ja auch schon oft erwähnt, Oldschool-Videothekenkinder sitzen hier zusammen, ne? Also so dieses Ding irgendwie für ein paar Euro sich Filme zu leihen, anzugucken und dann gesehen zu haben, aber nicht in irgendeiner Form zu besitzen, so gar kein Ding. Aber ich weiß nicht, wie das bei euch so ist. Ich habe ja irgendwie, also relativ late to the party, also ich habe DVD fast komplett ausgelassen. Ich hatte vielleicht irgendwie so 10 Filme auf DVD oder so und habe erst mit Blu-ray angefangen, mir doch mehr Sachen physisch zu holen. Und vor allem in den letzten Jahren ist das dazu so transformiert. Also am Anfang überwiegend nur Sachen, die ich schon kannte und die ich halt sehr, sehr gut fand. Das waren auch schon genug, ne? Tamino von ehemals Second Unit hat mir ja einfach mal den Spitznamen 8-Punkte-Arne gegeben. Also so die Dinge, die ich sehr gut finde, sind ja zahlreich. Insofern wurde das da schon relativ viel. Und irgendwann habe ich dann aber angefangen, was auch immer für mich sehr stark noch so für physische Medien gesprochen hat, mir also Sachen, die entweder von so Liebhaber-Labels restauriert und in irgendwelchen coolen Editionen rausgebracht wurden, ne, zu holen. Also, keine Ahnung, in Deutschland Bildstörungen oder weiß ich nicht, irgendwelche Sachen in die Richtung, so OFDB Filmworks, die dann irgendwelche krassen Editionen rausbringen. Oder in der international eben so 101 Films, Arrow Video, natürlich auch Criterion, wenn man jetzt eher so den, wir sind ja der intellektuelle Akademiker-Podcast, also wenn man jetzt eher den Auteur sehen will.
Für Menschen mit Niveau.
Ja, genau, stimmt, das war der Zusatz, ganz wichtig, ne?
ja, wo René nicht da ist heute.
Ja, okay, dann ist das Niveau natürlich extrem gesunken, ne? Mr. Magister.
Wir versuchen unser Bestes.
Shut the fuck up, Danny.
Mist, Mr. Magister.
So, also da hat sich für mich so, sag ich mal, das physische Medium so mit Blu-ray und dann vereinzelt irgendwie auch so dem Sprung auf irgendwie Ultra-HD-Disc so, den ich aber nach wie vor, also klar, ne, HDR, geile Sache so, aber nee. Das wird sich ja irgendwie nicht mehr flächendeckend durchsetzen, so wo jetzt schon die ersten Tech-Hersteller so Blu-ray-Player komplett aus dem Sortiment nehmen. Über Samsung habe ich das jetzt gerade gelesen.
Samsung, ne?
Ja. Ja. Und waren auch nicht die ersten. Also insofern, das war für mich immer etwas so, wenn ich halt irgendwie so für so einen Kauf Kohle ausgebe, wo ich dann immer mir Gedanken gemacht habe, so ob der Gegenwert halt passt. So, und bei Amazon, die ja auf jeden Fall, glaube ich, schon so die größte Bibliothek an Verfügbarem haben, wenn man halt diesen ganzen Kram mit Prime-Angebot, jetzt ja dieser Quark Prime mit Werbung, ohne Werbung, Freevee wurde nicht mal einen Prime-Account.
Regt mich richtig auf.
Ja, ist auch so. Es ist so krank, wie Streaming einfach jetzt komplett 1:1 Fernsehen im Internet ist, so, ne? Es war halt so die Hoffnung, ja, dass wir halt diesen Schwachsinn so Pay-TV hinter uns lassen. So und halt selber irgendwie kuratieren können, was wir sehen wollen. Und dann ist es halt so gradiell über 10 Jahre einfach wieder zu Fernsehen gewesen. Wenn du jetzt auf Netflix bist, werden dir irgendwie Sportevents gepitcht, wo das große Finale live übertragen wird. Überall kannst du dir jetzt Pakete ohne Werbung klicken, weil du sonst beschissene Werbung sehen musst. Das ist halt 1:1 einfach wieder Fernsehen. So Reality Soaps werden sowieso schon als Originals seit Ewigkeiten wieder angeboten. Ja. Ist nur krank.
Die Nicht-Werbungspakete sind aber auch wieder so teuer, dass man dann doch wieder die Werbung irgendwie in Kauf nimmt. Und das ist natürlich bei Design so gewählt, dass sie das extra teuer machen, damit du eben die Werbung guckst, weil das sich mehr rentiert. Ich kotze, das ist nur nervig.
Und das war ja jahrelang so das Argument von Gegnern von physischen Medien, so, ja, du kannst doch alles im Streaming mittlerweile haben, was willst du dir da die Bude zurumpeln, so, ne? Und jetzt denke ich mir so halt, ich habe halt irgendwie, keine Ahnung, sehr, sehr viele Blu-Rays hier. Die kann ich jetzt halt ohne irgendeine beschissene Werbung gucken. Ich kann das Ding halt einlegen. Mhm. Und selbst wenn ich das unterwegs gucken will, dann lasse ich vorher
Sound auch
2 Stunden lang noch einen Rip durchlaufen und schieb mir den irgendwie mit AirDrop übers Tablet aufs Tablet in einer Minute drauf und nehme den dann halt mit. So, das geht halt alles. So, und jetzt ist halt die Frage, und deswegen habe ich da halt kein, genau wegen dem Scheiß, den wir gerade angesprochen haben, habe ich halt kein Vertrauen in eine Plattform wie Amazon oder so, weil zum einen, ich habe da immer wieder über die Jahre Sachen auf die Watchlist gepackt, die ja, dann plötzlich aus dem Programm verschwunden sind, ne? Und ich habe das auch schon gehört, dass, also gerade mit diesem ganzen Lizenz-Bullshit, dass so auf Plattformen, die Digitalkäufe anbieten, teilweise Leute auf ihre Käufe dann keinen Zugang mehr hatten, weil da irgendeine Lizenz ausgelaufen war. Das ist so das eine.
Oh, wirklich? Krass, okay. Das, also auf Käufe, das habe ich noch nicht mitbekommen.
Das war, glaube ich, bei
Microsoft war das der Fall.
Krass.
Da haben Leute über Xbox irgendwie da Filmarchiv gehabt und dann, ja.
So, und dann frage ich mich halt, das nächste ist, wann kommen sie denn auf die Idee, dass du dann irgendwann für 2,50 Euro im Monat dir die Option klicken kannst, deine Käufe ohne Werbung zu sehen, und dann so, sonst musst du halt vorher den weil im Kino musst du ja auch einen Trailer sehen, so, ne? Also beschwer dich mal nicht nach dem Motto. So, das ist halt das nächste. Mhm. Und keine Ahnung, ich habe jetzt ein paar Filme halt mir einfach mal geklickt, wo halt wirklich der Kaufpreis so 2-3 Euro mehr als der reguläre Leihpreis war, ne? Wo ich dann so gedacht habe, okay.
Ja, manchmal sind die Preise sogar identisch, ey.
Ja, ja, klar. Also in diesen Sales, wie sie jetzt
das
so sind,
ist ja auch, ne, krank.
Diesen ganzen Adventskalender-Bullshit und so, du kriegst halt wirklich guten und verhältnismäßig aktuellen Stuff, wenn das dann irgendwie eine Rolle spielt. Teilweise für 3,99 oder 4,99 für die HD- oder UHD-Käufe, ne? So Dune zum Beispiel, hatte da eben angesprochen.
Late Night with the Devil, jetzt.
Ja, genau.
4,99.
Ja, 4,99. Dune liegt bei 4,99 gerade. Dune 2, ne, Film von diesem Jahr, bei 7,99 im Digitalkauf UHD. Das ist halt schon krass.
Ich habe auch beide gekauft übrigens. Ich habe, wo du es gerade sagst, ich habe neulich zwei Dinge. Wir haben da ja neulich schon mal drüber geschrieben, gerade was diese Käufe angeht, warum habe ich eigentlich einen Pinsel in der Hand? Der lag hier so neben mir, jetzt wedel ich damit rum.
Mein Punkt. Leg mal deinen Pinsel weg, Junge.
Ich glaube, meine Tochter hat hier gemalt, noch, wahrscheinlich war das gestern oder so. Nee, also diese Käufe, ob die jetzt UHD sind oder nicht, you never know wirklich, was du dann halt auch bekommst, so, ne? Weil du streamst sie am Ende des Tages ja trotzdem, auch wenn sie halt gekauft sind. Und wie ich das schon meinte, ich habe einen echt guten Fernseher mittlerweile irgendwie. Ja. Und die Leitung passt alles so, ne? Also es gibt da keinen Bottleneck auf meiner Seite irgendwie. Und ich sehe da Blöckchen im Schwarz. I'm sorry. Und das ist halt, das soll jetzt der UHD-Film sein oder was, ne? Soundmäßig will ich gar nicht irgendwie anfangen, weil ich habe jetzt hier zu Hause soundsystemmäßig am Fernseher nichts Vernünftiges, aber auch da kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie eigentlich dem entspricht, was es dem es entsprechen sollte, so ein bisschen, ne? Das Punkt 1. Und Punkt 2. Hast du die neuen Dune-Filme nicht gesehen?
Ich habe den ersten gesehen und dann.
Ah, okay, weil ich nämlich neulich bei Letterboxd irgendwie so durchgestöbert hatte und gesehen habe, dass du die nicht bewertet hast. Ich dachte so, Moment mal, hat er die nicht gesehen?
Echt?
Ja.
Ich dachte, ich hätte. Also den Dune, den habe ich im Kino noch geguckt.
Wenn du suchst, mal so eine Frage: Gibt es denn Möglichkeiten, wenn man Sachen kauft auf diesen Plattformen, das runterzuladen, die Filme?
Also auf jeden Fall natürlich auf irgendwie so mobile Geräte, ja, sowieso. Ich habe es aber noch nie geguckt, ob man da jetzt irgendwie das Ding einfach für so 200 Gigabyte runterladen könnte zum Beispiel. Also was es ja vermutlich sein müsste oder mehr sogar bei UHD, denke ich mal.
Aber wenn du eine definierte Soundspur raussuchst, dann müsste es eigentlich, dann kann es auch weniger sein, oder?
Ach, ich weiß nicht. Ich rede jetzt vom Video, ne? Also wenn jetzt 4K, ein 2,5-Stunden-Film 4K runterlädst und das halt wirklich
scheiße, ist das echt 200 Gigabyte schon? Alter.
Nee, das war jetzt so überschlagen. Ich weiß das nicht. Warte mal, kann man schnell googeln. Aber das ist schon ziemlich groß.
Das kommt irgendwie ungefähr hin. Also ich wie gesagt, meine eigenen Blu-Rays, da mache ich mit ziemlich viel so Rips für unterwegs.
Ja.
Und da hast du halt mit der Software, die ich nutze, immer die Funktion Video einfach rüberkopieren oder halt irgendwie One-Pass oder Two-Pass neu berechnen. Und die Raw-Data der Videospuren ist immer so 40 Gigabyte ungefähr und hast halt das Vierfache dann, ne? Also so bis so 150 bis 2000. Das war doch als die Hobbit-Filme da mit.
Ist das nicht nur das Doppelte eigentlich?
Nee. Du hast ja das Bild nach rechts und nach oben jeweils immer das Doppelte, ne? Also das passt ja viermal rein. wenn du dann 1080p hast, das sind ja dann 2160p und das ist ja dann die gleiche Außenlänge, also ja, das ist ja viermal rein. Genau. Das war doch
ich musste auch einmal multiplizieren.
Ja. Als Jackson die Hobbit-Filme mit dieser 60 Frames per Second-Nummer da rausgebracht hat, da haben ja einige Kinos irgendwie gestruggelt, weil das Ding war halt Ultra HD, also quasi vierfache von dem, was wir an Blu-ray kennen, so 200 Gigabyte ungefähr, durch 3D nochmal doppelte Größe und durch dieses 60 Frames per Second nochmal doppelte Größe. Und es war irgendwie so, dass die Projektoren nicht mehr hinterherkamen, diese Daten so schnell auszulesen, wie eben die Daten gefordert waren. Das ist schon relativ groß. Aber
und dann sah der Film so scheiße aus.
Ja gut, wenn du halt überall Weichzeichner bis zum Kotzen drauf hast, ne? Und 90% deines Films irgendwie purzende CGI-Zwerge sind, dann geht da halt nicht viel. Ne?
Es war halt Videospielsequenz, ne? Das war halt Film.
Hat mir das Herz gebrochen auf jeden Fall. Ja. Das war so eine Enttäuschung im Kino. Ich habe es nicht ausgehalten. Echt? Dann habe ich den zweiten und den dritten dann dafür auf dem Handy geguckt als Strafe.
Sehr gut. Damit hast du Peter Jackson richtig gezeigt.
Ich glaube, er hat so einen richtig Schmerz in der linken Hüfte gespürt in dem Moment.
Zucken,
ja.
Ne?
Ja.
Ich habe den dritten gar nicht mehr geguckt.
Also ich glaube, das Problem war bei vielen Kinos war, glaube ich, das Problem mit diesen DCPs. Ne? Also du kriegst ja quasi vom Verleih kriegst ja Festplatten zugeschickt, wo dann die Filme drauf sind. Und ja, da waren dann halt ein paar mehr. Ne? Und die lädst du dann oder kannst du auf den Server laden und das spielst du dann ab.
Mhm.
Genau. Die werden dann auch teilweise erst für einen bestimmten Tag aktiviert und so. Das ist ganz interessant eigentlich. Also vielleicht hat da dann der Server irgendwann nicht mehr mitgespielt, ne? Oder die Verbindung dann zum Projektor.
Ich habe den habe ich sogar damals auch noch im IMAX im Potsdamer Platz geguckt, als das noch gab. Und ich saß in der zweiten Reihe oder so. Das war richtig schlimm.
Hoffentlich hast du vorher ordentlich Nacken trainiert.
Ja.
Ja. Interessante Parallele.
Ah, Herr der Ringe gucken wir jetzt auch. Jetzt vor Weihnachten nochmal. Hab richtig Bock.
Ich spüre es auch so ein bisschen.
Ist das Ritual oder ist das dieses Jahr durch Zufall immer so?
Nö, ist eigentlich immer so einmal, wenn wir schaffen, so in der Weihnachtszeit oder zwischen den Jahren. Genau. Oder halt alle zwei Jahre oder so, ne?
Ich habe gerade angefangen, guck mal, da bin ich wieder. Ich bringe ein Trademark. Ich habe das Buch gerade wieder
das ausgegraben.
Ja, das sowieso. Ich habe das halt gelesen vor 25 Jahren ungefähr, glaube ich. Und nur einmal. So, ich habe die mir von meinem Dad damals geliehen. Und ich habe die mir jetzt geholt, weil ich irgendwie auch Bock hatte mal wieder. Und ich hatte die nicht mehr. Habe ich sie mir in so einer illustrierten, gebundenen Edition irgendwie geschossen. Die sind richtig geil. Und ich bin voll gespannt drauf, wie sich das halt so im Original liest. Also ich habe es damals natürlich in der deutschen Übersetzung gelesen. Ich fand es halt total geil als 10-Jähriger. Und ich habe jetzt so 80, 90 Seiten und muss sagen, es ist super. Also es ist halt, ist echt, Tolkien ist schon geil. So für, also ich lese jetzt auch gerade so voll viel Kinderbücher und sowas, ne? Mhm. Für Hedda, für meine Tochter.
Piep.
Und ja. Und das, ich kann mir schon vorstellen, wie sowas funktioniert. Ich war auch irgendwie so am Überlegen, ja, kann man ihr schon einen Hobbit vielleicht vorlesen? Aber die ist jetzt halt gerade irgendwie 4 geworden und das vielleicht noch nicht. Aber ich bin auf jeden Fall richtig heiß drauf, ihr sowas vorzulesen irgendwann mal. Ja.
Wobei die Bücher sind ja recht, die sind ja total zensiert, sag ich mal. Ne? Wenn es dann da um irgendwelche Kämpfe geht oder kriegerische Auseinandersetzungen, dann bleckt der Bilbo einfach aus. Und dann ist quasi Schnips und am nächsten Tag oder weiß ich, ein paar Stunden später ist alles vorbei.
Ja, aber ich glaube, für eine 4-Jährige ist trotzdem noch ein bisschen, ist krass, ne? Also ich glaube mal so mit 6 oder 7 kann man das, glaube ich, dann machen. Aber so mit 4 weiß ich auch nicht, ob sie den Scope überhaupt greifen kann, von dem, was ich dir vorlese. So.
Ja, aber du bist ja dabei, weißt du? Du kriegst ja sofort mit, wie sie reagiert und dann kannst du halt gucken. Oder machst du kurz Pause, sprichst drüber oder so. Kannst du mal versuchen. Mhm.
Also ich hätte auf jeden Fall mega Bock, aber ich glaube erstmal nicht. Wir schweifen ab.
Du kannst früh Problemlösungen beibringen über die Bücher, ne? Gibt's ein Problem?
Ja, dann haust du drauf.
Ne? Und was auch ganz wichtig ist, wenn du die Zwerge dann noch, ne? Also immer gut konsumieren.
Und das schreckt die anderen auch ab, weil du hast die Hemmung verloren.
So, da kannst du was lernen.
Ja. So ist es.
Ja. So, jetzt hast du Late Night with the
krass,
Devil.
Krass, dass du so früh Herr der Ringe gelesen hast, ey.
Wieso? Mit 10? So.
Ja, ich hab den nur das erste geschafft, das erste Buch. Hab's dann weggelegt, weil ich dachte, boah, nee, ist mir zu lange.
Vielleicht war ich auch 11 oder so, aber keine Ahnung. Also wesentlich später wird es nicht gewesen sein. Ja. Was wolltest du gerade, Arne?
Dass ein schöner Aufhänger war mit Late Night with the Devil. Ich musste gerade an einen Film denken, den ich gesehen habe, als du das beschrieben hast, von wegen erholt sich dann ein Mädel, was potenziell besessen ist, mit rein. Ich habe nämlich einen ziemlich coolen Film gesehen. Den habe ich irgendwie auch so vor 2-3 Jahren auf Letterboxd aufgeschnappt und bei Amazon geliehen. Ich hatte auf den schon länger Bock, heißt The Medium, ist ein thailändischer Film. Ich will den Namen nicht massakrieren von dem Director. Banjong Pisanthanakun oder so. Spielt in Thailand, gedreht und so weiter. Und das ist auch so ein bisschen, ich hatte so diesen, der thailändische Exorzist-Vibe. Nur halt auf eine ganz andere Art und Weise. Musste ich eben so dran denken, als du das von dem besessenen Mädchen erzählt hast. Der hat ziemlich geknallt. Also ist immer so die Frage, ob man mit so einer Art von Film überhaupt grün wird, weil das ja per se erstmal so relativ schematisch ist. Ne? Du hast halt irgendeine Figur, die sich komisch verhält, dann kommt es so in Richtung von wegen wahrscheinlich irgendwie besessen, und in unserer westlichen Mythologie ist das natürlich so christlich konnotiert. Ne? Hast dann irgendwie den Teufel oder irgendeinen Dämon so, und das war ganz cool bei dem Medium-Film, dass das dann eben sehr in dieser thailändischen Mythologie und Sagenlandschaft so angesiedelt war. Ich meine, hat man natürlich keinen Plan von, ne? Aber hat erstmal so aus unserer Perspektive zumindest so etwas bisschen Frischeres, weil es nicht irgendwie The Last Exorcism 2 ist, was der geilste Filmtitel aller Zeiten für mich ist. So die 10 Gebote 2. Ja. Gib mir mehr davon. Aber der war ziemlich geil gemacht. Also das, insgesamt kann man, glaube ich, so sagen, die Story war eben auch so, ist also eine, die Hauptfigur, wenn man das so richtig ausmachen kann im Film überhaupt, war eben, naja, titelgebend, ne, so eine Frau, die eben meinte, dass so eine spezielle thailändische Göttin, dass sie ein Medium für diese Göttin ist und deren Willen irgendwie so ins Volk bringt und so weiter. Und dann gab es dann so eine Backstory, dass das quasi in der Familie so weitergegeben wird, und ihre Schwester hätte es eigentlich werden sollen, aber hat das ausgeschlagen und wollte es nicht. Und dann war die Göttin erzürnt und dann musste sie quasi das machen, damit nichts Schlimmeres passiert ist. Und dann ist die Tochter von der Schwester, also die Frau, um die es da ging, die war so, war ich in den 50ern, sage ich mal, so, und ihre Schwester hatte eine irgendwie so spätes Teenager, junges Erwachsenenalter angesiedelte Tochter. Und die hat halt angefangen, sich immer weirder zu benehmen. Und ja, irgendwie, was man natürlich auch mögen muss, es war vom Style her nicht so Found Footage, aber als ob, also so wie so eine Mockumentary, ne? Also es war wie so eine Fake-Dokumentation gedreht, dass halt so ein Filmteam quasi über dieses Medium berichten wollte und dann durch Zufall eben es so gerade losging, dass die Tochter sich immer seltsamer benommen hat. Ein bisschen inkonsequent gemacht, ne? Also der, dieser Style, der war dann so ganz viel so wie so kleinere Interviewsegmente oder dann so mit Handkamera hinterhergelaufen, wenn halt gerade irgendwas passiert. Und dann waren da zwischendurch aber auch eben wieder immer, also gerade so Establishing Shots und irgendwelche Transitions zwischen Szenen und so, die du halt in so einem, sage ich mal, konventionell gedrehten Spielfilm so erwarten würdest. Einfach so Mood-Shots und so weiter, ne? Mal ein Sonnenaufgang, mal ein Dschungel und sowas, ne? Wo dann denkst du, es passt jetzt irgendwie nicht so in diesen Style hier rein. So, das ist so, als ob dann irgendwie so in Blair Witch Project so eine komplett durchinszenierte Szene plötzlich passieren würde. Aber also hat nicht so richtig gestört. Und er hatte halt irgendwie eine mega beklemmende Atmosphäre die ganze Zeit. Es war so sehr düsterer Score, auch natürlich von einer Person, die ich nicht kannte. Und ich weiß nicht, so im in den Subtexten halt, also ich frage mich immer oft, was diese Art von Film einem so erzählen will, also ob die über den simplen Scare und die Ehrfurcht gegenüber Gott, die wir doch bitte alle in unserer westlichen Welt haben sollen, irgendwas hinaus erzählt, ne? Keine Ahnung, wie ihr das so seht, bei Exorzist oder sowas, ob da vielleicht irgendwelche weiteren und tieferen Themen als so das typische Good versus Evil so drin lagen, aber in dem Film hat sich irgendwie sehr viel, so ein Thema, was natürlich so, keine Ahnung, Fabian, du wahrscheinlich jetzt auch mittlerweile, und was man dann, wenn man irgendwie selber einen Nachwuchs bekommen hat, also alle haben immer gesagt, so Filme, wo es irgendwie mit Kindern und so Dinge passieren, die wirken dann nochmal anders. Und ist jetzt nicht so, dass irgendwie krasse Sachen mit den Kids passieren. Es ist erstmal so diese Besessenheit von der Tochter, und man sieht halt so sehr viel, wie krass das diese Familie halt umwirft, so dass irgendwie sie keinen Ausweg aus dieser Situation finden. Und es zieht sich so ein Thema, ich würde sagen, so vielleicht so der drohende Verlust emotional oder dann vielleicht auch irgendwie physisch so der eigenen Kinder dadurch, was dem Ganzen irgendwie so ein ziemlich, also auf so einer fühlbaren Ebene so einen gehaltvollen Unterbau gegeben hat. Und also erstmal, ne, kam mir so ein bisschen vor wie so der wie gesagt, der thailändische Exorzist, hat mich aber auch teilweise in manchen Situationen, da gab es dann so Rituale, die aufgeführt wurden und sowas, hat er mich auch an den südkoreanischen The Wailing erinnert. Habt ihr den gesehen?
Ich habe den gesehen,
also den, ja, fand ich auch, ja, ziemlich, ziemlich gut.
Ja, der, ja, war super.
Da ist ja auch so ein krasses
sehr
Ritual.
Sehr speziell, aber nice.
So, ja. Ja, total. Aber ist also Südkorea, ne? Also der wilde Genre-Mix, den haben wir ja eh schon so ein paar Mal auch angesprochen. Und also da waren auch so Parallelen drin.
Gleiche Produktionsfirma, ne? Habe ich gerade gesehen.
Okay. Ja, dann, ja. Dann wird einiges klar. Und vor allem, beide Filme haben auch, und das ist so das Weiteste, was ich jetzt noch sagen würde, vielleicht auch noch so die Parallele. Also Bad Shit Crazy ist kein Ausdruck für das, was dann im weiteren Verlauf so abgeht. Also der hat halt auf jeden Fall alle Register gezogen. Definitiv eine Empfehlung. Ja. Und warum das jetzt auch wieder sehr gut passt, ich habe den halt, also der ist bei Amazon in dem Freevee-Angebot, glaube ich, drin. So, und ich habe halt irgendwie, ich kannte so ein paar Ausschnitte, so was so die Stimmung und so weiter des Films betrifft. Und habe mich dann halt gefragt, so will ich das Ding halt so mit Werbung alle 15 Minuten sehen oder gebe ich dann da halt nochmal extra Geld für aus, und habe ihn mir dann halt geliehen, was auch gut war, weil das wäre irgendwie, also es hätte einen, glaube ich, so rausgeschmissen. Du hast halt, die Atmosphäre ist halt super dicht, so, es ist halt viel auch mit so Stimmungsshots gearbeitet, dass so dieser thailändische Urwald und die ganze Atmosphäre dort so, also du hast fast so das Gefühl, du kannst so spüren, wie da irgendwelche mythischen Wesen unter der Oberfläche hausen, und so ein Brodeln fühlst du so die ganze Zeit. Ist auf jeden Fall richtig geil, wenn dann so zwischendurch irgendwie Werbung für den neuen Gillette-Rasierschaum oder irgendwie fürs, keine Ahnung, iPhone 27 oder mit Apple Watch 935 so kommt. Deswegen habe ich mir dann nochmal extra gegönnt. also
der Herr.
Gut, ja, gut.
Man weiß zu leben, ne?
Er hat's.
Aber Empfehlung, auf jeden Fall dicke Empfehlung. Das kann einiges, das Teil.
Was ich interessant fand, weil du gerade meintest, dass der irgendwie doch ein bisschen vielleicht auch emotionaler wirkt irgendwie und auch so ein bisschen deeper ist als so ein plumper Horror-Exorzismus-Film. Ich hatte eben gerade geguckt, wie gesagt, erstens Produktionsfirma und zweitens Regie. Der Regisseur hatte auch Shutter gemacht. Habt ihr den gesehen?
Ja, ich
fand Shutter halt nämlich auch schon ganz schön Gut Punch irgendwie. Das war auch so ein Nullerjahre Horrorfilm irgendwie mit blasses Mädchen mit langen schwarzen Haaren.
Hat man so in diese J-Horror-Ecke geschoben damals irgendwie, ne?
Genau, ja, genau. Aber war halt damals schon, ehrlich gesagt, also ich will diese J-Horror-Filme von da auch gar nicht irgendwie jetzt verunglimpfen. Ich mochte die eigentlich alle ganz gerne und die haben alle was.
Meinte ich nicht so, also nicht despektierlich, einfach nur, wie man den eingeordnet hat damals. Ich fand, das war eine sehr, sehr starke Horrorströmung, die damals einige krasse Vertreter mitgebracht hat.
Ja, voll, total. Und die haben alle immer so ein bisschen, die waren alle irgendwie, finde ich, ein bisschen, die hatten mehr Gravitas als so dieser typische Ami-Horrorfilm der Zeit. Und gerade Shutter, Ich habe den vor, ja, jetzt 20 Jahren oder sowas gesehen, aber der ist mir auch hängen geblieben als ein Film, der doch so ein bisschen mehr irgendwie Tiefe hatte, was so das emotionale Level anging. Es war ein sehr bedrückender Film, irgendwie dafür, dass es halt ein Horrorfilm war. Im Kern war der aber trotzdem halt so von der Stimmung her total, ja, eben bedrückend trifft es, glaube ich, ganz gut einfach, weil es halt auch viel eben um Verlust und sowas ging. Und ich glaube, der Verlust war halt in dem Film schon geschehen im Vorfeld irgendwie. Und das zieht sich halt so durch die ganze Story.
Ja. Und dann scheinbar auch so ein bisschen, also zumindest bei den zwei Vertretern, dann auch durch die Filmografie von dem Regisseur, weil es beschreibt genau das, hatte ich ja eben auch schon kurz angesprochen, was man da so mitgefühlt hat. Ne? Also ich bin nach wie vor großer Horrorfan und nach wie vor auch der Meinung, dass immer wieder halt sehr, sehr starke Vertreter so auf dem Horrorsektor rauskommen in den letzten Jahren. Aber es ist halt parallel zu, sag ich mal, so den, keine Ahnung, nenn es Post-Horror oder Arthouse-Horror oder sonst was oder einfach den sehr, sehr konsequenten und krassen Vertretern von so Oldschool und Schock-Horror, aber dann gibt's halt eben auch so diese Gelddruckmaschine, Blumhaus, Teenage-Horror so, ne? Und da ist halt einfach alles so komplett by the numbers, so 10.000 Jumpscares pro Film und kannst eigentlich komplett vergessen. Und da bin ich irgendwie immer, also eher so natürlich schon auf der atmosphärischeren Seite unterwegs, aber gerade so diese Kombination von eben eine Atmosphäre und ne, sowas Beklemmendem, was du eben auch gerade meintest, und dann aber dann drunter irgendwas Menschlichem, was da noch liegt, das hebt dann eben doch da schon so die etwas ja auch langlebigeren Exemplare dann so von dem Einheitsbrei ab, und da würde ich Medium auf jeden Fall auch zuzählen. Ja, also definitiv etwas, was, wo ich auch so mitnehme, dass ich die Augen aufhalte, was der Typ noch so macht, ne? Ich habe jetzt eben mal so geguckt bei Letterboxd, ist halt auch, also so im Schnitt eigentlich komplett Mehrzahl der Ratings, also 15.000 Vier-Sternen-Ratings und also riesen Berg so in der oberen Rating-Region. Ich glaube, da ist man sich relativ einig. Ja, kleiner ja, Plug. Cool. So, dann Jens, ne? Jens war nicht da bis jetzt. Was hat Jens geguckt? Machen wir mal Reihe um.
Ja, ich habe auch ein bisschen was geguckt. Hab ein paar Wissenslücken geschlossen. Genau, Klassiker. Neben neueren Kram. Genau, ich habe dann zum Beispiel Toy Soldiers gesehen. Ah, also ja, geil. Terroristen überfallen eine Elite-Schule, ein Internat. Aber ich habe auch zum Beispiel gesehen Under Siege, also Alarmstufe Rot für die Deutschsprachigen.
Groß.
Also im Prinzip wird, ja, Steven Seagal wird immer beschrieben als ja Die Hard on a Ship oder so. Ja, kannte ich halt gar nicht. Und genau, dann habe ich den jetzt mal nachgeholt. Ist von 92. Und das sieht man leider auch stark, würde ich sagen. Also ich hatte jetzt keine großen Erwartungen, weil er wird ja schon, weiß nicht, immer oder wurde immer genannt, so mit Die Hard oder ne, Seagals Bester nee. Oder hast du nicht gesehen. Oh, und ich muss sagen, ich fand ihn gar nicht mal so gut.
Nee.
Überhaupt nicht. Hat schon irgendwie Spaß gemacht, aber man muss zugutehalten, man hat dann noch so Gary Busey als so einen abtrünnigen General, Navy-General irgendwie, oder Captain ist er, Commander ist er, genau, dann Tommy Lee Jones, der dann noch aufs Schiff kommt und so so sein Rolling Stones Frontmann channelt irgendwie. Also das war schon irgendwie ganz cool. Und man merkt einfach, selbst sag ich mal, die Frauenhauptrolle, ehemaliges Playmate, selbst die Schauspielern besser als die Seagal. Ist so lustig, der da so ein Koch memt, der aber eigentlich natürlich der ultra krasse Navy Seal ist, ne, der dann unterm Captain da, deine letzten Jahre abreißt, damit er nicht unehrenhaft entlassen werden muss, irgendwie. Ja, und der nimmt dann halt die ganze Krude auseinander. der bösen Terroristen und der Abtrünnigen, was schon cool war. Und da dachte ich auch, okay, krass, ist der jetzt hier geschnitten, der Film, oder fährt er einfach hier mit so angezogener Handbremse irgendwie? Man sieht dann schon ein, zwei Szenen, die dann, ja, wo dann so ein Typ in so eine Bandsäge geschubst wird, ne? Und so, und dann sägt die kurz in die, ja, was man so hat auf dem Schiff, ne? Das ist halt eine Bandsäge, ja. Und dann wird halt reingeschubbt.
Jedes U-Boot braucht einen vernünftigen Holzarbeitsworkshop.
Schiff, es ist auf dem Schiff. U-Boot spielt auch eine Rolle, aber es spielt nur auf dem Schiff
eigentlich. Warte mal, das ist
aber Teil 2, von dem du redest, ne?
Nee, das ist 1.
Ich dachte 1 im Zug.
Nee, 1 ist auf dem Schiff, im definitiv. Ich dachte nur, es wäre
U-Boot. Oh, ist im Zug, okay, ja. Muss ich vielleicht noch gucken. 1 ist auf dem Schiff, ja.
Seagal als Koch.
Erster Koch. Ja, genau. Ja. Ein U-Boot spielt eine Rolle? Ja. Genau. Ja, der Plot ist, die Terroristen wollen quasi Atomsprengköpfe klauen und dann mit einem U-Boot verschwinden. So. Und Steven Seagal vereitelt natürlich den Plan, ballert U-Boot kaputt und rettet den Tag und kriegt nachher Damsel in Distress ab, also dass die Erika Elinek, klar, sicher. Und auf dem Weg verortet halt die bösen Buben. Und auch da, ne, Seagal als Kampfsportler, also die Bewegungen sehen so hölzern aus, so, ich weiß nicht. Ja. Ich habe vor ein paar Wochen, habe ich vorher Monkey Man geguckt, Dev Patels, ich glaube, Regiedebüt als Straßenkämpfer. Alter, haut der da die Leute zu Brei. Und also das ist gar kein Vergleich. Aber es hat irgendwie schon Spaß gemacht, so, weil er so leichten B-Movie-Charme hat, aus meiner Warte.
Leicht.
Ja, ich versuche jetzt nicht zu hart ranzugehen, ne, weil ist schon krass 90er. Oder ich sag mal, ist ja
das
noch
Geile ist,
Ende 80er was rüberschwappt, ne? Und die Kulissen ist schon nett. So, jetzt auf HD, ne? Wenn man sich das schön auf eine große Glotze anschaut, kann man
tut
so ein paar Special Effects erahnen, genau. Aber aber es sieht immer noch gut aus, einigermaßen. Ja. Also es sieht gut aus, du erkennst es, sind Modelle, aber es ist halt nicht schlimm.
Das war Best Egal schon immer eigentlich
aber
so.
Aber die ganze Prämisse ist halt echt Quatsch.
Ja, total.
Ja, ich kenne gar nichts von dem eigentlich.
Ach, ja, also es sind ja so, das war so dieser typische RTL-2-Film dann irgendwann, ne?
Ja,
das war so, dass du irgendwie kommst nach Hause um 23, 24 Uhr, 0 Uhr, machst den Fernseher noch an und dann läuft da irgendein Seagal-Film, so ganz typisch. Und da ist eigentlich immer so, die sind ja auch alle same, same, but different. Es ist eigentlich immer das Gleiche. Er ist irgendwas, ein Koch, ein Trucker, hier so ein Husky-Züchter oder was weiß ich nicht, so, ne? unter brennendem Eis, auf brennendem Eis, weiß ich nicht, wie der Film heißt, sowas halt, ne? Und das Geile ist, diese Kampfszenen sind halt auch immer so, die sind halt immer so, die Kamera ist so nah dran an ihm, deshalb habe ich das gerade so nachgemacht, so im Close-Up, dass er halt einfach nur so macht. Und dann hast du immer den Gegenschnitt irgendwie, so dass du ihn in der Totalen auch nie kämpfen siehst halt, ne?
Weil
geht halt nicht so. Er kann das halt nicht.
Es gibt da so ein Messerfight, ne? Was so ein paar kurze Szenen in der Halbtotalen hat, ne? Und die stehen sich da so wobblig gegenüber, die täuschen an und so. Und denkst so, Alter, das geht gar nicht. Also, das ist echt der Hammer.
Hey, aber wie du schon sagst, ne?
Wenn die
werden halt
Playmate
so in einem
an die Wand
Atem,
spielt, ne?
Ja, so, genau.
Hammer.
Nee, wenn die in einem Atemzug genannt werden mit sowas wie Die Hard oder was weiß ich, Speed oder sowas, ne? Das war halt damals so. Man hat ja nichts anderes, ne? Aber die, ich habe halt auch so Alarmstufe Rot oder vielleicht war es auch Alarmstufe Rot 2, weiß ich gar nicht. Nee, wird der erste gewesen sein. Habe ich wahrgenommen als Kind durch, wir haben, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, Limit. Kennt ihr das noch?
Das, Limit?
Ja. Das war so ein Magazin.
Ach, das Magazin, ja doch. Ja,
genau, Magazin. Und da, ich glaube, ich habe das schon mal drüber gesprochen, da hat man dann so Filme irgendwie gesehen, die dann so ab 18 waren, aber halt in so 8 oder 10 Still-Frames einfach und dann stand da so die Story dazu und hier der neue Film mit Bruce Willis, so es ist Die Hard 2 und so, hier ist er auf dem Schneefeld und hier ist dies und das und er hat blutende Füße, weil er hat seine Schuhe ausgezogen und sowas halt, ne, stand das dann da und da war auch unter anderem Alarmstufe Rot und ich dachte halt auch, weil ich habe immer nur diese Stills gesehen und die Story und dachte, ja, jetzt sind halt quasi gleichwertige Filme. Die waren halt alle ab 18. Ich konnte die natürlich nicht gucken mit 6 oder 7 Jahren, aber die sahen halt mega cool aus. So.
Das war so eine völlige Absurdität dieser Zeit. Ne? Ich habe das ja auch schon mal, ich glaube in der Terminator-Folge, mich so erinnert. Ich dachte halt, dass das Bravo war, weil die hatten ja auch immer diesen, so der eine Film pro Woche, der quasi wie in so einer Foto-Love-Story so in ein paar Stills abgebildet war. Ja. Und wo halt so quasi,
es gab ja mal die Bravo Screen Fun.
Das
war das nicht?
Ja, das war aber Videospiel,
das war ein Computerspiel, ne? Ja, genau.
Ja, aber das zumindest so für ein Publikum, was halt potenziell so 6 bis 10 Jahre älter als die Leserschaft sein musste, so irgendwelche Filme dann dort abgebildet wurden, so, ne? Ja, also lass uns mal irgendwie den FSK 18 Actioner, der es nur geschnitten in die FSK 18 ins deutsche Kino geschafft hat, mal so in dem Kid- bis Teenager-Magazin so in Filmstills abbilden und bewerben, so. Aber so setzt er halt dann auch wieder quasi so Mythen, ne? So, dass so Schulhof-Talk so, 99% der Leute haben noch nie so einen Film gesehen, sondern kennt halt nur Stills aus der Limit oder sowas, ne?
Genau, und deshalb sagen halt auch alles, egal, ist halt cool.
Auch Schulhof.
So in den 90ern, weißt du?
Ja.
Ja, auch Schulhof.
Auch Schulhof gehört.
Auch, ich glaube,
Alarmstufe Rot, krass.
Erste Limit, glaube ich, Ausgabe, wenn mich nicht alles täuscht, ich habe die irgendwo noch rumfliegen bei meiner Mutter, da ist halt vorne Arnie drauf. Und zwar, glaube ich, in dem Predator Kostüm, also in dem, nicht das Monster, sondern in dem Outfit, was er halt im Predator trägt.
Ja.
So klar, Alter, so ein Magazin für so 10-Jährige mit so Predator.
Ja, kaufen.
Klar. Ne? So, oh, was ist das für ein krasser Film?
Vor allem das Arnold, Geile ist, im Predator im Dschungel. Ich google das gerade. Das ist halt ein Disney-Magazin gewesen, ne? Wo dann halt
nur ich so weiß, Leute wie
Jean-Claude Van Damme, Kurt Russell,
nur
Arnold,
Van Damme, ja,
Arnold
genau,
Schwarzenegger und so drauf.
Auf dem zweiten Cover war Kurt Russell im Snake Plissken Outfit. Einfach mit dieser Knarre und der Augenklappe und so. Ich fand, was meinst du, wie geil ich das alles fand? Und dann blätterst du eine Seite weiter, kommt ein DuckTales-Comic.
Ey, jetzt wo du sagst, Snake Plissken, ach shit, hier so New York. Escape from New York. Auch so ein Film, wo ich auch jahrelang gehört, oh, geiler Film, krass. So, dann guckst du den an, merkst auch, dass da das Production Value vielleicht nicht so hoch ist, ne? Oder du merkst im Film optisch seine Jahre an. Aber was, also zur Alarmstufe Rot, ist das wieder so ein meilenweiter Unterschied in der Qualität.
Natürlich.
Und auch
ist
wie der Held behandelt.
Großartiger Film.
Ganz genau. Aber es ist so, also auf dem Schulhof wurde über beide gleich positiv berichtet. Nee,
genau.
Aber du merkst, die Qualität des Films liegt nochmal, klar, steht und fällt mit den HauptdarstellerInnen, auf jeden Fall.
Ja, ja.
Aber auch, wie du erzählst, wie du dein Budget einsetzt, um die Welt zu kreieren. Irgendwie.
John Carpenter,
John Carpenter hat aus nichts alles rausgeholt.
Und wer hat Alarmstufe Rot gemacht? Ich weiß es nicht, Alter.
Alarmstufe Rot war Andrew Davis.
Ja, whatever.
Okay.
Ja, richtig. Keine Ahnung. Genau. Nie gehört.
Wobei,
bekannt.
Ich sehe
gerade, nein.
Ja, Fugitive.
Auf der Flucht.
Genau.
Der ist richtig gut zum Beispiel, The Fugitive.
Aber das ist dann der einzige,
finde ich auch nicht so gut.
Collateral Damage.
Der ist schon irgendwie besser. Aber so im Vergleich mit Carpenter ist natürlich auch interessant, weil der, also wenn du dir das, so auch die frühen Carpenter heute dir nochmal anguckst, ist gar nicht so lange her, dass der das letzte Mal dann Escape from New York mal in einer vernünftigen Fassung in einem Rutsch und so weiter durchgeguckt habe, weil das war ja früher auch so ein Nachtprogramm-Fernsehfilm, ne, der dann irgendwie ständig so um 23.30 Uhr auf irgendeinem Spartensender lief. So, und die ganzen frühen Carpenter, so Assault on Precinct 13 habe ich letztens nochmal gesehen. Dark Star habe ich mir jetzt erstmalig vor einer Weile angeguckt.
Oh, Dark Star, den kenne ich noch nicht.
Der ist halt.
Aber Precinct ist Hammer.
Also, ja, du merkst bei diesen ganzen Filmen, die man schon kannte, wenn man die jetzt nochmal guckt, die sehen durch die heutige Brille, also du siehst auf jeden Fall viel mehr als damals, dass die deutlich weniger Budget als so die großen Action-Dinger, wo ihr ja auch gerade ja richtig meintet, die aber im gleichen Zuge genannt wurden, so hatten. Ne? Aber Carpenter ist halt jemand, wo du dann eben auch ganz klar siehst, der hatte halt Talent, der wusste halt, wie er aus seinen Budgets irgendwie was rausholt, ne? Und wir eben auch mit wenig, aber dann eben mit guter Kamera, mit diesen Synth-Scores, die er oft irgendwie auch so selber oder teilweise selber gemacht hat, wie er halt irgendwie atmosphärisch geschafft hat, was zu reißen, ne? Wohingegen so jetzt Alarmstufe Rot, schönes Beispiel, einfach, das ist ja noch so einer der bekannteren von diesen, sag ich mal so, B-Actionern oder Action-Thrillern so aus der Zeit, aber das sind halt einfach so durch Auftragsregisseure runtergekurbelte Dinger irgendwie, ne? Also da so jemand wie Carpenter, der sticht halt heute einfach noch viel, viel krasser raus. Und du siehst dann in seinen ganzen frühen
Filmen.
Aber
die Idee ist ja geil für einen Actioner.
Ja, klar, ne? Also, aber du musst es natürlich irgendwie auch vernünftig exekuten, so. Und interessant ist auch, was du so über die Kampfszenen sagst, weil ich habe den Film, keine Ahnung, 25, 30 Jahre irgendwie nicht gesehen. Also ich habe den irgendwann mal so als früher Jugendlicher gesehen und fand das irgendwie auch alles sau cool, aber und habe auch diesen Messerkampf als voll den krassen Kampf in Erinnerung, ne? Aber also das kann, lass das, ne, ich, wahrscheinlich irgendwie knapp 30 Jahre her sein oder mehr vielleicht sogar.
Ja.
So, und wenn du dann schon so sagst, so nach dem, was man heute einfach so weiß, wie so eine Action-Szene sein sollte, ist es halt so ein plumpes Rumgehampelt, ne? Da fügt sich schon so einiges zusammen.
Ich lese hier gerade, Roger Ebert lobte den Film 1992 und zwar für den Realismus der auf dem Schiff USS Alabama gedrehten Szenen und die Darstellung, vor allem jene von Steven Seagal, Tommy Lee Jones und Gary Busey.
Oh Mann.
Die Handlung sei absurd.
Gary Busey und Tommy Lee Jones, gut, wirklich, das macht Spaß. Aber Steven Seagal auch die anderen nicht,
Alter.
Gut.
Er spielt ein Stück Holz, überhaupt nicht. Alter.
Ja. Ja, ich will den auch jetzt nicht komplett trashen. Die Sets sind okay auf jeden Fall. Also die Beleuchtung ist in manchen Szenen richtig gut und in anderen ist wieder alles super bright und du erkennst da, weiß ich nicht. Also teilweise denkst du, die Boxen an der Wand, die Relais, die da blinken, das ist halt, weiß ich, hat der Praktikant 5 Minuten vorher schnell mit Grau angemalt und gut, ne? Kommt einem so vor. Aber weil du da diesen Switch hast von realen Bootszenen oder halt sehr, sehr gutes Set zu wieder nicht so guten und schlecht aussehen. Es ist echt eine krasse Situation, also so eine, so von Szene zu Szene wechselt der Film, habe ich so manchmal das Gefühl. Und ja, die weibliche Hauptrolle spielt besser als Steven Seagal, ne?
Ja. witzige Connection schon wieder, ne? Wir müssen uns ja hier von einem Thema zum anderen hangeln. Ich habe jetzt vor kurzem auch, du hast gesagt, Lücken schließen. Ich habe auch eine Lücke geschlossen und in dieser Lücke spielte tatsächlich Steven Seagal auch eine passive Rolle. Und zwar, ich habe mal geschaut, was ich eigentlich von Reffen
Planet noch, Terror, nee,
mehr ist nicht ganz, was ich von Reffen noch nicht kenne und habe gesehen, dass nur, also ich war mir nicht sicher, ob ich den damals mal gesehen habe, Bleeder, was sein zweiter Film direkt nach Pusher war, auch wieder mit sag doch hier, Kim Bodnia in einer der Hauptrollen, ne, der ja bei im ersten Pusher irgendwie auch die Hauptrolle gespielt hat und ich wusste es halt nicht mehr so genau und jetzt, wo ich ihn mal geschaut habe, war mir klar, dass ich ihn damals nicht gesehen habe, sondern dass ich so Fragmente aus dieser Pusher-Reihe, also den ersten Pusher, den habe ich relativ präsent, weil ich den vor ein paar Jahren nochmal geguckt habe. Und ich weiß, ich habe den zweiten auch mal gesehen. Der kam ja deutlich später, irgendwie 2004, 2005 oder so. Und irgendwelche Fragmente aus den Pusher-Filmen.
Da ist dann Mads Mikkelsen die Hauptrolle.
Ja, genau. Habe ich erinnert und hab gedacht, dass das vielleicht Bleeder sein könnte, muss aber dann wahrscheinlich eher Pusher 2 gewesen sein. So, und es hat mich natürlich immer interessiert, so, also, ne, wie gesagt, Bleeder und Pusher 3, da weiß ich auch, den habe ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit noch nicht gesehen. Das war so das, was mir von seinem Werk fehlte, beziehungsweise diese Serie oder Serien, die er jetzt macht, da habe ich mich auch immer noch nicht rangetraut, weil ich nicht wusste, ob ich so 10+ Stunden irgendwie diesen Reffen-Style in voller Intensität mir so geben will, ne? Also die erste war ja Too Old.
10 Stunden Langsamkeit.
Ja, genau. Aber weswegen die Connection so, also einmal Lücke schließen und dann in dem Film spielt halt auch, also Kim Bodnia und auch Mads Mikkelsen spielt halt mit.
Oh, ist halt, geil. Ey, Bodnia ist so geil.
Ich finde den auch richtig großartig, den Typen.
Der ist wirklich
das war ja so
Comedy-Talent.
Also in diesen dänischen Delikatessen und
genau.
In China essen sie Hunde und so, das waren ja auch so schwarze Comedies, ne? Das stimmt schon. Der hat schon da auch
eine liebe ich.
Delivery gehabt. Waren das dänische Delikatessen?
Ja, doch, ziemlich sicher.
Ja, doch, mit der Schlachterei, das spielt er auch mit, ja. Naja, auf jeden Fall ist also von der Story
her. Adams Äpfel und Old Man in New Cars oder in China essen so Hunde.
Ich hab den doch, wo habe ich den denn gesehen? In irgendeiner Serie?
Die Brücke.
Achso, Killing Eve. Nee, Killing Eve.
Ja, okay.
Bei Killing Eve spielt er auch eine relativ prominente, wiederkehrende Rolle. Na klar, der ist der, dieser nicht Spion, aber was ist er denn da nochmal? Aber ist auf jeden Fall in jeder Staffel, glaube ich, dabei.
Hm. Okay, noch ein Argument, die zu gucken. Okay, gut.
Ja, der ist für mich tatsächlich immer schon fast ein Argument, wo ich gar nicht so richtig mehr schaue, was es da eigentlich irgendwie sonst so zu sehen gibt. Ist halt einfach ein cooler Typ. So, und der Film, also für Reffen-Verhältnisse, so das, was man mit ihm heute assoziiert, ist der so die ersten, keine Ahnung, 2/3 oder vielleicht sogar 4/5 so total, also verhältnismäßig leicht, ne? Also es geht halt, Kim Bodnia spielt halt einen Typen, der so mit seiner Freundin in so einem total abgeranzten Apartment lebt und eigentlich seine ganze Zeit damit verbringt mit seinen 2 Homies. Und der eine ist halt Mads Mikkelsen, der, wie heute auch schon mal erwähnt, Videothekar ist, ne? Und so ein ultimativer Filmnerd ist, der nur über Filme redet, jeden Tag 3 Filme guckt. Jeder, der da reinkommt, sich was leihen will, halt total zuquatscht mit irgendwelchen Empfehlungen und so weiter. Und der andere ist der Typ.
Nicht niedermacht, so wie in High Fidelity so.
der andere Typ, dem die Videothek gehört, das ist dann hier Slatko Buric, ne, der auch bei Pusher da den Obergangster spielt. Also er hat so seinen
Cast. Der Metzger.
Ja, genau. Franke. Er hat seinen Stammcast so am Anfang ja so ein bisschen kultivierter in seinen dänischen Produktionen. Dem gehört halt die Videothek und die hängen halt dann einfach jeden Abend zusammen ab und gucken halt irgendwelche B- oder C-Movies, so irgendwelchen Italo-Horror-Kram oder Western oder irgendwas. Und es gibt dann halt eine Szene, also insgesamt die Story ist so, Kim Bodnia kommt mit dem Vater werden irgendwie nicht klar. Der Bruder seiner Freundin, der ist so ein Türsteher-Typ, der halt auch irgendwie gern mal erst zuschlägt und dann fragt, mit dem geht's so ein bisschen stresslos, weil der halt irgendwie merkt, dass Kim Bodnias Figur, Leo, irgendwie ja nicht so richtig der zukünftige Vater ist, wie er sich das so wünschen würde für seine Schwester so, ne? Das einfach so ein bisschen, er ist fast schon so ein bisschen Beziehungskrisendrama. Naja, und gegen Ende kocht das dann alles so ein bisschen hoch, so dass dann schon relativ viel Reffen-Style, was man erwarten würde, was dann noch eben kommt. Aber vorher sind halt auch sehr viel so, also so ein Kopfnicken und vielleicht auch ein bisschen was Selbstreferenzielles von Reffen drin, so über dieses Film-Nerd-Dasein. Und es gibt dann eine Szene, wo Mikkelsens Figur und von Slatko Buric die Figur eben vor der Videothek stehen und eine rauchen und so eine endlose Diskussion darüber führen, ob halt Steven Seagal oder Fred Williamson der coolere Typ ist. Und also ich kann sein, dass ich ein bisschen verdrehe. Sie diskutieren irgendwann auch noch, ob Bruce Lee oder irgendwer anders bessere Fights gemacht hat. Und irgendwer, ich glaube, es war sogar Bruce Lee versus Steven Seagal. Und dann diskutieren sie da halt irgendwie ewig rum und nennen so 1000 Filme und der Fight und so und so. Und Steven Seagal könnte ja das. Und dann musste ich halt so dran denken, ich hatte auch vor einer Weile, hatten wir uns ja irgendwie diese Memes rumgeschickt von Steven Seagal. Zum einen, wie er sich irgendwie als Gitarrenspieler selber abfeiert, so als der Blues-Spieler vor dem Herrn. Und dann auch, es gibt ja diese ganzen geilen Videos, wo er quasi sein Aikido irgendwelchen Leuten so eindrucksvoll beibringen will und dann immer so, ohne sich 1 Zentimeter zu bewegen, so die Leute halt wegknockt und die fliegen natürlich alle 10 Meter weg, weil er so der Obermac ist, ne?
Diese Fake-Videos. Ja,
genau.
Ja.
Und da musste ich halt sehr, sehr schmunzeln, als so diese Diskussion lief. Also, aber insgesamt ist schon irgendwie ganz cool eingebettet, weil halt einfach so dieses Fachsimpeln und gar nicht klarkommen von Filmnerds, die so völlig in ihrer durch Filme dominierten Welt leben, das kam mir so von einigen Letterboxd-Bekanntschaften zumindest bekannt vor. Naja, und insgesamt, also kann man nicht so viel drüber erzählen, so läuft so locker vor sich hin, der Film kocht dann gegen Ende so ein bisschen hoch. Mikkelsens Figur ist auch wieder so absurd so, das ist ja so, der Typ ist ja einfach, wird ja heute so als eins der männlichen Sexsymbole schlechthin gehandelt so, und es gibt halt ständig so in seinen alten Filmen irgendwelche Filme, wo er so völlig awkward mit Frauen ist und irgendwie gar nichts auf die Kette kriegt, und das ist hier auch wieder so einer. Er versucht dann halt so ein Mädel kennenzulernen, die in so einer abgeranzten Burgerbraterei arbeitet, und die ist halt auch so ein krasser Nerd, allerdings irgendwie mit Büchern, und er erzählt halt so, er guckt drei Filme am Tag, und sie meint, kannst du gar nicht verstehen, und dann fragt er so, was sie macht, und sie meint, ja, ich lese so ein Buch am Tag ungefähr. Das ist eine ganz schöne Spiegelung dafür, wie vielleicht irgendwie man so ein Gegenstück braucht, was selbst in so einer Welt lebt, wie man selber unterwegs ist, wenn man halt so drauf ist. Ja. Naja, also insgesamt so, ich würde so sagen, für Reffen-Komplettisten auf jeden Fall was man mal gucken kann. Ist jetzt auch endlich mal in einer vernünftigen Version rausgekommen. Den gab es halt immer nur in so einer schäbigen DVD-Version in Deutschland. Aber da haben sie irgendwie vor, weiß ich, 2-3 Jahren natürlich wieder irgendwelche Limited Edition Media Books, die dann für 39,95 dir irgendwo kaufen kannst, ne?
Ja, sicher.
Aber ich glaube, es kam auch eine reguläre Blu-ray dazu raus, und seitdem ist der halt auch in HD leihbar oder irgendwie digital kaufbar, vielleicht bei Amazon, ne? Wer weiß. also so viel zu Bleeder.
Ja, meine alte Buscher-Trilogie ist auch noch DVD.
Mhm, meine auch.
Schön, ja. DVD, schön ranziges Bild, so. Aber, ja. Muss auch sein, das kommt gut bei den Filmen.
Ist so die Art von Film, die da ein bisschen von profitiert, das stimmt so. Also gerade so Pusher,
ja.
Der erste so mit diesem super dreckigen Handkamera-Style, und das ist ja so super low-key einfach, der Film. Ich mag den auch richtig gerne.
Ich glaube, der hat Filmkorn des Todes, wenn du das hoch upscaled oder so, aber.
Naja, aber ja, war immerhin noch echtes Filmkorn, sofern er nicht auf High 8 oder so gedreht ist.
Ja,
ne?
Ja, genau. Ja. Also jetzt, wo du meintest, die haben sich über den Kampf ausgelassen, da in der Videothek, ne? Kennt ihr die Diskussion zu Demolition Man, dass ja Wesley Snipes wohl extra langsam gekämpft hätte? Er hat ja auch irgendwie den tausendsten Dan in Karate und kann das ja irgendwie alles. Und die Kampfszenen dort sind, also sie sehen ein bisschen, also sehen besser aus als jetzt in Alarmstufe Rot, aber es sind halt auch nicht, die sind nicht so, also wenn du das vergleichst mit zeitgleich, was Jackie Chan schon 10 Jahre vorher gemacht hat, sieht das aus wie Zeitlupe so ein bisschen oder langsam. Und da wird gesagt so, ja, wir mussten die Bewegung etwas langsamer ausführen, weil sonst sieht man das nicht über die Kameras oder so ein Kram, haben die da erzählt. Nicht, dass Steven Seagal das gleiche Schicksal ereilt hat und alle denken nur, er kann nix, aber eigentlich ist er voll der krasse Typ.
Oder weil Sylvester Stallone uns nicht hinterhergekommen ist oder so.
Wesley
Snipes ganz
langsam. Oder war das der eigentliche Grund? Ja, kann sein.
Also ich habe das auf jeden Fall either way noch nicht gehört, die Geschichte. Und es ist, ich habe den Film, der ist jetzt schon so ein bisschen nicht mehr präsent. Ich habe den das letzte Mal wahrscheinlich vor so 15 Jahren gesehen. Könnte ich dir jetzt nicht sagen.
Das hängen bleibt in den drei Muscheln, ne?
Ja, natürlich, genau.
Und der. War das nicht dieses Auto, was verunfallt und dann steigen die da aus so einem komplett schaumgefüllten Auto aus? Und
ja,
ist nicht
genau.
Da?
Ja. So. Ist schon ein funny Film, aber ich glaube, wie du schon sagst, das, was hängen bleibt, genau, ist so diese Fish-Out-of-Water-Geschichte am Anfang, ne, wo Stallone irgendwie plötzlich da ankommt. Ja. Und das ist so das, was hängen bleibt, weil es halt witzig ist. Der Rest ist dann auch irgendwie, so ein typischer Action-Flick aus der Zeit.
Genau. Aus den 90ern, 93. Hey,
verunfallt mit Schaumauto. Ich kann die nächste Bridge bauen. Mhm. Ich hatte nämlich letztens
bauen mal Sie uns einen
Bock auf wieder mehr Alex Garland und habe sowohl Civil War als auch Devs mir angeschaut, wo ich jetzt gerade an die Devs. Unfallszene mit Schaumauto denken musste.
Ich habe beides nicht gesehen.
Ah. Dann solltest du das
beides. Civil War hast du nicht gesehen?
Civil
War. Dein
Film. Das hab ich nicht gesehen, weil irgendwie ich fand halt, findest du, ja? Ich war so ein bisschen abgeschreckt von den, so von dem allgemeinen Echo. So, war jetzt, also ich bin halt eigentlich mega Garland-Fan irgendwie und ich fand,
ja, eben,
der kam so ein bisschen überall schlecht weg und dachte so, okay. Aber
bei mir nicht.
Weiß ich nicht. Ich habe so die, nee, okay, also die, weil das stand auch so ein bisschen zur Auswahl, als ich Late Night with the Devil gekauft habe, weil nämlich auch der halt irgendwo im Angebot für wenig Geld zu kaufen gewesen wäre, Civil War. Aber der hat auch so auf den einschlägigen Plattformen eher irgendwie so 6,5 irgendwie bei IMDb und so 3 bei Letterboxd und so. Und ich dachte so, hä, das passt überhaupt nicht zu Garland. Was haben die Leute denn mit dem Film? Aber ist es so Review-Bombing von den ganzen rechten Trollen oder was ist das? Ich weiß es nicht.
Jesse Plemons
spielt ja mit, ne? Ist ja eigentlich schon mal geil irgendwie.
Jesse Plemons,
Der kommt im Film tatsächlich sehr, sehr wenig vor. Also Maincast ist auf jeden Fall so um Kirsten Dunst und den Wagner Moura rum angesiedelt. Mhm. Aber also ich habe das Gefühl, aufgrund der Thematik ist da automatisch schon irgendwie so eine Gespaltenheit drin. Und ich habe auch von ein paar Leuten, auf deren Meinung ich relativ viel gebe. Wir geben lieber auf die Freundschaft mehr. habe ich auch so sehr underwhelmed Reviews gesehen. Und ich kann es wirklich weder nachvollziehen noch nachfühlen. So. Also ich meine, dieses Setup kennst du dann ja sicherlich so, ne? Also Civil War in USA ausgebrochen, irgendwie die.
Also USA 2025.
Ja, genau. Und das ist nämlich einer der Punkte.
Ja.
Also erstmal,
der Gottkaiser so ist gewählt.
Ja, genau. Forever and ever. Ich lese oft so, dass ja diese Sachen irgendwie ihre Kritik gar nicht mehr subtil anbringen und so. Und ich habe da eigentlich nur noch einen Gedanken zu. So,
kommen wir heute noch zu.
Wann zum Teufel sind wir der Meinung oder wann zum Teufel sind wir auf die Idee gekommen, dass die Zeiten für subtil heute noch wären, bei dem, was so in der Weltgeschichte passiert, ne? So, also so warum muss irgendwie eine Guter Kritik, Punkt, eine Gesellschaftskritik, Systemkritik und so weiter, warum muss das noch so subtil sein, ne? Also das verstehe ich und sehe ich irgendwie auch als Kritikpunkt so nicht ein. Und was ich einfach sehr beeindruckend fand, wie nah dran sich dieses Szenario angefühlt hat. Und ich meine, klar, so, ne, wenn dadurch, dass ich so ein Kram wie Walking Dead und so nicht geguckt habe, für mich, wenn die dann durch so ein völlig ausgestorbene USA fahren, um dann ihren Trip ja nach Washington zu machen, wo sie, also sind ja Kriegsjournalisten die Hauptfiguren und kriegen ja so den Tipp gesteckt, der Präsident soll gestürzt werden, ne? Und dann sind sie halt auf dem Weg nach Washington und machen auf dem Weg halt noch so ein paar Stories, die halt eben auf so eine aktive oder passive Art und Weise eben dann auch Worldbuilding machen und einfach vermitteln, wie das in diesem Land eigentlich jetzt gerade alles so läuft und dass es halt völlig normal ist, wer da was wie gegen wen kämpft und was einfach für Zustände dort so vorherrschen. Und es natürlich sind die Bilder auch gewusst so gewählt, dass sie mit Dingen, die man aus der Realität jetzt schon kennt, so resonieren, ne? Also wenn du dann halt irgendwelche Militias da in so kleinen Städten hast, die eben einfach so wie die typischen, keine Ahnung, Bürgerwehr, Right-Wing, White Supremacist, Spackos mit ihren M16 und irgendwelchen Tüchern vorm Mund und dieser ganzen Riot-Gear, die du dir im Walmart dort halt kaufen kannst, so eingekleidet sind, ne? Das sind natürlich Bilder.
Ist halt schwierig, wenn dein ganzes Land bis an die Zähne bewaffnet ist.
Ja, ne? Klar. Und also das sind so Bilder, die macht Garland natürlich bewusst so, dass sie mit dem resonieren. Aber ich habe so das Gefühl, man kann natürlich sehr pessimistisch oder mit ein bisschen weniger fatalistischem oder Doomsday-mäßigen Blick auf die Welt gucken, aber so gefühlt, ne, genau wie du sagst, das ganze Land bis an die Zähne bewaffnet, Extremisierung, Abdrehen in andere Weltbilder und so, es wird immer krasser und krasser und krasser. Und ich habe den Film irgendwie mit so einer krassen Beklemmung geguckt und das hat halt auch die ganze Zeit funktioniert. Also zum einen, der macht halt mehrere Ebenen. Auf einmal so diese Civil War Geschichte, wie nah ist das dran, wie weit ist es noch bis oder wie realistisch ist es, dass sowas wirklich passieren könnte? Und das andere ist dann eben so diese, also wie formen Medien heutzutage Wahrnehmungen und Weltbilder und welche Rolle spielen eigentlich in den ganzen bewaffneten, nicht bewaffneten, keine Ahnung, Infowars und so weiter, die wir heutzutage dann eben haben. Welche Rolle spielen die Medien da eigentlich? Und das ist auch wieder was, also da wird nicht so explizit viel drumherum.
Genau, das schwebt die ganze Zeit drunter her, ne? So diese Medien, also Kritik, aber auch das Abrechnen oder das Darstellen der verschiedenen Medien und wie die Leute, die verschiedenen Menschen, die dir dann auf ihrem USA-Trip begegnen, wie die auf die Situation reagieren. Und dass du ganz klar dieses extremistische Lagerdenken hast, das kommt schon gut zur Geltung. Und wir nehmen halt die Perspektive der Medienleute ein,
ja.
Was ich auch super interessant finde.
Ja.
Dass, ne, dass die sich in diese Gefahr begeben und dann über den Ethos sprechen, wie die sich denn zu verhandeln haben und was dann ein guter Kriegsjournalismus denn ist. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Und das, was du auch gesagt hast, dieses immer wieder Begegnen mit unterschiedlichen Menschen, die erste Szene ist dann, hat mich halt total dann auch an Last of Us oder so erinnert, wo dann ein einfacher Tankvorgang plötzlich super creepy wird, zu einer sehr, sehr krassen Spannungssequenz führt und die dann echt gut oder interessant aufgelöst wird, so fast wie ihm nichts verpufft und dann kriegst du mit, okay, in dieser Welt lebe ich gerade, ne, weil du meintest, Worldbuilding ist da sehr gut, dass das dann so abgenickt wird, dann werden noch Formalitäten ausgetauscht und dann fahren sie weiter.
Ja, zum Beispiel eine sehr schöne
Szene. Und du
musst
dann erstmal selber mitkriegen, so was da gerade passiert ist und die neue Journalistin oder die junge Journalistin, die da mitkommt, so nenne ich sie mal, die nimmt so ein bisschen den Blick des Zuschauers ein. Finde ich echt stark. Also
die Szene, die du ansprichst, ist so sehr, sehr schönes Beispiel auch für diesen Umgang, diesen Spiel und vielleicht auch so ein Blick hinter die psychologische Kulisse heutzutage, so Macht der Bilder. Was machen eigentlich Bilder, inszenierte Bilder, schnappgeschossene Bilder etc.? Was machen die eigentlich mit uns? So, also was macht es mit uns, sie zu konsumieren? Und was macht es mit unserem Handeln? Mhm. Vielleicht die Hoffnung oder die Chance zu wittern in einem großen, keine Ahnung, heutzutage wäre der Begriff irgendwie viral gehenden Bild. Oder vom Bild mal weitergedacht, irgendwie in irgendeinem Kram, der viral geht, enthalten zu sein. So, ne, also die Tankstellen-Szene, die löst sich ja eigentlich darüber auf, dass auch ein Typ da seine Five Minutes of Fame wittert und eigentlich relativ stolz ist, ne, auf das, was da gerade abgeht.
Ja.
Und da bist du dann natürlich total schnell irgendwie bei Oppenheimer auch, ne? Das ist ja jetzt anders konnotiert seit Nolan, ne? Aber Look of Silence, auch, ne? Diese Doku über diesen Genozid.
Die Doku.
Wo halt die Typen.
Krasse Sehempfehlung an alle.
Wo die Typen einfach so mit so einem völlig verdrehten Bild darauf, was damals eigentlich abging, so freiwillig irgendwie nachstellen, wie sie irgendwie ganze Dörfer abgeschlachtet haben und sowas, ne? Und so quasi so für die Medien und die Selbstpräsentation.
Ach, ja, alles klar.
Das so darstellen und also die, ich finde so auf diese Art und Weise springen halt diese Fragen in dem Film die ganze Zeit mit, ne? Also, und es ist, glaube ich, sehr leicht zu sagen, ja gut, jetzt wo Trump da war und irgendwie MAGA und Right-Wing-Kram überall, so machen wir halt mal einen Civil War in USA und dann gucken wir mal, aber so einfach ist es halt nicht und da ist Garland halt auch, finde ich, deutlich cleverer, als einfach da so eine Nummernrevue zu ziehen, so nach dem Motto irgendwie hier MAGA gegen die Liberals, so, sondern das ist irgendwie schon deutlich also in den Subtexten und auch in vielen so beiläufig miterzählten Dingen ist das schon deutlich cleverer als das, was dem Film, glaube ich, größtenteils vorgeworfen wird.
Du kannst ihn rein als Spannungsfilm sehen, finde ich. Mhm. Ne, so auf jeden Fall. Also, ne, entweder
sieht
so
als wahnsinnig gut aus. Ja.
Der hat nie so viel Geld gehabt wie da und das sieht man in der Produktion. Also wie gesagt, also du kannst die Feinheiten kannst du mitnehmen, die ganze Konnotation, wie die Medien auf Konflikte blicken. Du kannst ihn als reinen Spannungsfilm sehen. Das ist ein Roadtrip im Prinzip. Und ich finde, das Finale ist was Action angeht, auch nicht zu verachten. Also ist schon Ich mag den eigentlich sehr. Und das Krasse ist, der gewinnt halt dadurch, dass du denkst, ey, die USA könnte bis an diese Grenze gebracht werden. Das ist gar nicht mehr so unrealistisch, wie es vor 30 Jahren noch schien.
Wobei es natürlich dadurch, dass Trump jetzt gewonnen hat, ist diese ganze Wahrscheinlichkeit, dass es zu sowas kommt, schon wieder gesunken, ne? Also ich glaube, wäre es andersrum gewesen, wären halt die, ja, doch schon. Also ich, aber ich wenn glaube, da sind sich auch die meisten Leute einig. Wir sind jetzt kein Politik-Podcast, ne?
Ja.
Aber dadurch, dass jetzt die, ich sag mal, die gewaltbereite, bewaffnete Gruppierung der USA ihren Willen bekommen hat, ist das Potenzial von einer Eskalation schon arg gesunken. Da sind sich, glaube ich, auch die meisten Beobachterinnen und Beobachter einig irgendwie. Das wäre jetzt, sagen wir mal, in Biden Second Term gekommen oder meinetwegen auch Harris, wäre das, dann könnte man darüber reden, glaube ich. Ich glaube, es ist schon arg jetzt gesunken, weil die Leute, die jetzt halt überbleiben auf der Gegenseite, also halt die liberalen Kräfte, wie auch immer, sind bei weitem nicht so schnell so bereit zu Gewalt und irgendwas zu schreiten, genau, wie die anderen es gewesen wären.
Ja, ich glaube auch nicht, dass
aber wenn es der Bevölkerung schlechter geht, jetzt so durch die
natürlich, ja,
durch
klar,
weitere Fehlentscheidungen oder so, ne?
Du hast vollkommen recht, ja klar. Aber ich glaube, wäre jetzt Biden gewählt gewesen und das wäre eine enge Wahl zum Beispiel oder auch Harris.
Egal, ob
und das wäre so ein 51-49. Nee, aber wenn es eng ist, dann halt noch krasser. Dann hast du wieder sowas wie January 6 oder sowas, ne? Und das
Sturm
Fass
aufs
war,
Kapitol in dem Fall,
genau,
ne?
Das meine ich ja, genau. Und das Fass war noch voller jetzt, als es damals schon war. Und ich glaube, die Eskalation wäre viel wahrscheinlicher gewesen, direkt dann nach der Wahl oder halt im Januar oder sowas, als es jetzt ist. Jetzt ist es so ein bisschen, alles ist verpufft, alle sind jetzt so in Schockstarre oder schon darüber hinaus und haben sich dem so hingegeben und sind so, what the fuck, Alter, was sollen wir denn jetzt machen? All is lost.
Die ersten Stimmen kommen auf, war eine Fehlentscheidung, ihn zu wählen, ne? Gibt's ja auch schon irgendwelche
How do terrorists Pieces work? Dazu. Google-Suche Nummer 1, ne?
Ja.
Ja. Es ist so geil. Hey,
Hammer.
Let's not go there.
Nee, also lass uns das auch nicht tun, aber lass uns zu Civil War vielleicht dann noch einen Satz in die Richtung machen, weil ich glaube auch, aufgrund dieser aktuellen politischen Situation und also schon Trump Nummer 1 und alles, was danach kam und so, es ist halt naheliegend, aber glaube ich nicht richtig zu denken, dass der Film jetzt in USA wegen dieser ganzen Trump-Mager und so weiter Sache angesiedelt ist. Ich glaube, dass er da einen ganz anderen oder vielleicht also teilweise zumindest eine völlig andere Triebkraft hat, haben wir ja eben schon gesagt, Medien und also Kriegsfotografie, Kriegsberichterstattung. Ich glaube, er hat das in den USA angesiedelt, weil er dieses Thema halt ziemlich stark erforschen wollte und weil das dadurch, dass es in den uns bekannten Räumen auf einmal stattfindet in diesem Film, wird es ja viel mehr relatable als so, wie es quasi in unseren Medien ist. So Kriegsberichterstattung ist ja was wir halt total krass aus den letzten 20 bis 30 Jahren mit Nahem Osten und so weiter assoziieren. Und so für diese ganzen Leute, die irgendwie völlig abgestumpft jeden Tag vor ihren News sitzen und sehen wieder Selbstmordattentat, sonst wo irgendwo im Nahen Osten oder wieder irgendwas Krasses in Afrika
jeden Tag
oder so.
20 Uhr, ne?
Das ist halt ultra weit weg. Und das, also egal wie drastisch du das inszenierst in einem Film und so weiter, du hast halt dann für so ein, sag ich mal, so weißes westliches Publikum, selbst für krass empathische Leute und so weiter in der Wahrnehmung, glaube ich, wie so eine leichte Entrücktheit oder Distanz dazu, weil es eben nicht vor der eigenen Haustür passiert. Und wenn Dinge vor der eigenen Haustür passieren, dann kriegen sie auf einmal eine eigene Wucht so. Und deswegen ist dieses Setting, finde ich, um auch den Punkt über diese Kriegsberichterstattung, Macht von Medien und dann auch teilweise ja bei den Figuren gibt es ja auch dann Anzeichen von gewisser PTSD und so weiter gegen Ende und all diese Sachen kriegen irgendwie eine andere Wucht, wenn sie auf die Art und Weise gezeigt werden und nicht halt so in zerbombter syrischer Stadt XY und so weiter, ne? Also es klingt so, als ob das jetzt alles, ich will das nicht runterspielen, das ist halt mega krass, was da alles passiert, aber man stumpft halt total ab gegen diese Sachen und ich glaube, das Setting so zu wählen, geht halt ein bisschen gegen diese Medienabstumpfung, die wir als Gesamtwelt in unserem Medienkonsum auch haben, weil es eben Bekanntes in ein für uns viel direkteres Szenario rückt. So, das ist, das, also könnte ich mir auch als eine der Triebkräfte so vorstellen. Und es wird sich ja schnell auf diese, keine Ahnung, Culture Wars und so weiter heute, politische Culture Wars und so weiter, gehörst du zur richtigen Fraktion und so weiter. Let's not go there, auf jeden Fall. Aber da wird, sobald es da so einen leichten Hint gibt, dass irgendwas in die Richtung gehen könnte, springen ja alle drauf. Und ich glaube, das wird dem Film so ein bisschen zum Verhängnis, dass aufgrund dieses Setups viele ein Bild im Kopf haben, was du kaum noch ablegen kannst, wenn du es erstmal im Kopf hast. Aber es geht um ganz andere Sachen so in dem Film. Und das, was er macht, finde ich, macht er sehr, sehr gut.
Ich denke aber, es ist trotzdem auch sein Kommentar auf die Situation in den USA. Das ist auch ein Grund, weshalb er das
steckt
in die USA verlegt
drin,
hat.
Auf jeden
genau.
Fall, ja.
Und das Interessante ist, dass du gleichzeitig diese Sensibilisierung dadurch erreichst, dass es in die USA örtlich versetzt, finde ich, steckt da auf jeden Fall drin. Und gleichzeitig aber auch die Verrohung in Form der jungen Reporterin, die dann nachher auch viel besser damit klarkommt und sogar richtig Risiken eingeht, wo sie am Anfang noch total unter Schock war, als sie diese Situation in der Tankstelle überlebt hat.
Also, und das schreckt die anderen auch ab.
Ja, das steckt.
Weil du hast die Hemmung verloren.
Es steckt viel drin. Ja, ja, ist schon echt cool. Also gucken.
Das auch. Jeff Barrow Soundtrack, ne?
Ja, ja, und der macht mal wieder einen exzellenten Job.
Und Salisbury, nicht zu vergessen. Ja, und du hast auch Devs angesprochen, ne? Und da ist nämlich auch der Score von den beiden. Und ich kenne halt Devs nicht, aber ich kenne den Score.
Dann hast du ja auch schon da wieder einen sehr großartigen Teil des Ganzen schon kennengelernt. Ja, also.
Wo hast du denn die Serie geguckt, Devs?
Auf
bei Apple ist ja, ne?
Auf, die waren noch auf Amazon Prime, die ist aber letzten Monat, glaube ich, ausgelaufen. Ich hatte die da gesehen als nur noch kurz verfügbar und
ach so, nee, das ist ein Hulu, oder? Ist es Hulu? Ich glaube, das war so die erste große Hulu-Serie und das gab es damals nämlich bei uns nicht. Ich wollte es unbedingt sehen, auch nur wegen des Scores, weil ich wusste, okay, Barrow hat den Score gemacht. So, kann ja nur geil sein. Und dann hatte ich gesehen, gibt's nur bei Hulu und es gab's halt noch nicht bei uns. Aber gut, dann war es wohl bei Prime danach.
Also Fox ursprünglich, dann in Deutschland auf Magenta TV, Sky Ticket und Sky Go und seit dem 25. August 21 bei Disney Plus. Jetzt,
Das ist bei Disney?
Also es war eine Hulu-Serie, das stimmt. Dem deutschen Fox-Channel war dann die deutsche Premiere. Bisschen später. Okay, also naja, auf jeden Fall war es auf Prime. Ob es da jetzt noch ist, weiß ich nicht. Aber also gibt genügend Streaming-Portale, die das hier auswerten. Ja, auch sehr, 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 sehr cooles Ding. Wirklich so 8 Folgen knackig durcherzählt. Geht ein bisschen stärker los, als es dann weitergeht. Fängt sich aber gegen Ende nochmal richtig stark und macht halt eben. Also so über Thema freier Wille, Determinismus, das sind so die Hauptthemen, um die es da geht.
Gibt es ja nicht auch eine zweite Staffel von?
Bis jetzt nicht.
Nee, okay.
Wäre auch aber sehr seltsam.
Okay, gut, sag nicht zu viel. Wo wir bei Garland sind, habt ihr den Trailer gesehen zu 28 Years Later?
Noch nicht.
Nee, doch so nicht.
Ich bin sehr, sehr hyped. Wisst ihr, warum Danny Boyle irgendwie nichts mehr damit macht? Also so grundsätzlich, weil irgendwie so die ganzen Sachen, die ich so mit Danny Boyle verbinde, werden plötzlich alle von Garland übernommen. Die gehören ja zusammen, ist mir schon klar, aber
ja.
Also weil jetzt nämlich auch 28 Years Later ist halt, ja, kann sein. Also ich glaube, Produktion von Boyle und halt Regie von Garland. Trailer sieht interessant aus, möchte ich mal sagen.
Boyle hat auch generell schon 5 Jahre keinen Film mehr gemacht, ne?
Mhm. Ja.
Es war auch so eine Filmreihe, wo ich nicht so richtig sicher bin, ob ich so diese Days, Weeks, gab's auch Month noch? Oder?
Nee, es gab nur Days and Weeks.
Genau, also ich fand den zweiten da auch schwächer.
Ja, natürlich, der zweite war absolut schwächer, aber der erste war grandios. War, glaube ich, weiß nicht, war es das erste Mal, dass ich Cillian Murphy gesehen habe?
Also ich glaube, bin mir relativ sicher, dass das, also zumindest bewusst.
War nicht Sunshine sogar noch davor?
Gut, die habe ich zumindest später gesehen.
War der nicht später? Keine Ahnung.
Ich weiß es jetzt nicht. Es ist nur ganz groß, wird so eine Zeit ungefähr gewesen sein.
Ich glaube, Sunshine kam
aber dann einige Jahre später. Aber dann überspringen die echt.
Na.
Überspringen die echt Months. Warum?
Keine Ahnung.
Also 28 Days Later 2002, Sunshine 2007.
Oh, krass, okay.
Also da haben wir zumindest ihn auch schon zwischendurch beispielsweise als Scarecrow gesehen und so weiter. Aber also, ne, hatten wir ja eben gesagt auch so, ich hatte bei Civil War auch gesagt, so diese Bilder so von leergefegten Straßen und so weiter, ist vielen Leuten, und dann hatte ich ja Walking Dead als Beispiel genannt, aber das erste Mal, was mir so richtig in Erinnerung geblieben ist, so dieses Bild von so leergefegten Städten, was halt so völlig mit der Wahrnehmung, die man halt kennt, bricht, war tatsächlich 28 Days Later. Gleich am Anfang, als er aus dem Krankenhaus da rauskommt. Mhm. Das ist interessanterweise ein Bild. Ich habe den Film jetzt gar nicht mehr so krass in Erinnerung, aber das ist geblieben so.
Das Bild bleibt hängen, ne?
Hat sich
auf der Brücke, ganz am Anfang.
Ja, ich glaub, auf der Brücke.
Ja, genau. Und auch das Krankenhaus. Weil es halt auch so, die Inszenierung sitzt einfach total. So, er wacht so auf, die Sonne scheint durchs Fenster, ist so alles so voll friedlich, aber irgendwie ist so alles leer. Ja. Ach, so ein geiler Film. Wieder gucken.
War auch so einer der Kicker, warum ich Danny Boyle auch dann so in den nächsten Jahren relativ eng verfolgt habe. Also ich glaube erst so, keine Ahnung, mit Steve Jobs.
Ja, The Beach fand ich, hat mich schon voll gecatcht.
Also
damals,
Trainspotting hatte einen auch schon voll gecatcht, ne? So, gerade zu dieser, ne, wir haben ja gesagt, dieser Hang zu Genre-Kram vorhin, also ist schon, bei mir schon immer da gewesen, ne? Also sowas wie Sunshine, als ich von dem dann irgendwann was mitgekriegt habe, hat mich potenziell erstmal mehr angesprochen als The Beach. Wobei The Beach war damals so ein Hype-Film, das war gerade so, keine Ahnung, irgendwie Oberstufenzeit und so, das war auch so ein Film, über den jeder geredet hat, und es ging um Weed, also hat man den natürlich geguckt, ne?
Ist so.
Ja, also Danny Boyle, Alex Garland, gute Koexistenz, aber ich glaube, Alex Garland hat sich da sehr gut von emanzipiert und macht ein echt spannendes eigenes Ding.
Ja, absolut.
Aber leider hat er erstmal gesagt, er will erstmal keine Filme machen, ne? Jetzt nach Civil War. Ich glaube, der will erstmal pausieren.
28 Years offenbar gemacht.
Geschrieben oder auch inszeniert?
Um wen geht's jetzt?
Garland.
Um Garland, ne?
Garland
hatte, das ist Regie von Garland, ziemlich sicher. Oder liege ich jetzt voll daneben? Ich glaube nicht.
Wir finden es ganz schnell nachgucken. Raus.
Alle drei zusammen.
Da muss ich mal kurz überlegen.
Das ist der beste Podcast, wenn alle drei, die eigentlich sprechen sollten.
Nee, tatsächlich. Ich liege falsch. Es ist nicht von Garland. Also Drehbuch ist von Boyle und Garland und Regie ist Nia Da Costa. Ändert nichts daran, dass der Trailer geil ist.
Wir gucken rein.
Ach, die hat den Candyman gemacht, den neuen Candyman. Der auch, glaube ich, ziemlich viel Hate abbekommen hat, aber ich fand den geil, muss ich sagen. Oute ich mich mal. Das Candyman,
nicht gesehen.
Ich wollte jetzt gerade sagen Remake, aber wenn ich da jetzt genauer drauf einginge, würde es potenzielle Spoiler.
Kann man den alten nochmal gucken?
Der alte Candyman mit dem Philip Glass Soundtrack, auf jeden Fall. Der ist voll geil. Der hat einen ganz brachial beschissen schlechten Effekt. wenn er aus dem Fenster rausfliegt, du siehst halt das Kabel, an dem er gezogen wird. Und dass halt einfach hinter dem Fenster nur so eine Skybox hängt irgendwie, dass das halt nicht der Himmel ist. Aber ja, klar, der erste Candyman ist Killer. Das ist ein geiler Film. Total auch wieder so ein Film, der wahnsinnig bedrückend ist. Ganz dichte, düstere Atmosphäre. Großartiger Score, wie gesagt, von Philip Glass. Tony Todd einfach mega, so seine Rolle überhaupt, ne? Der Candyman.
Naja,
ist schon geil.
Eigentlich auch. Also ich habe den da zumindest immer noch weiter mit assoziiert, obwohl der wahrscheinlich in 500 B, C, D, E und F-Movies sonst auch noch mitgespielt hat. Aber
Klar, aber immer, glaube ich, mit dem Vibe des Candyman. Der war ja auch in Final Destination noch da und das ist natürlich
das war,
klar, dass
genau.
alle ihn ja. mit dem Candyman assoziieren,
der Tod.
Wenn er da auftaucht.
Quasi, genau.
Ja. Nee, aber wie gesagt, Nia Da Costa hat den.
Ja, Rest
hat
in
den,
Peace übrigens, ne?
Ja.
Ja, genau.
Ist vor kurzem gestorben, leider.
Die hat den gemacht, den Candyman. Und offenbar jetzt auch den 28 Years. Was mir da irgendwie kommt, ich weiß nicht warum. Ah, doch, genau, weil nämlich der 20, weil das Candyman Remake ist auch produziert von, na, wie heißt der Kollege nochmal? Oh, hier, ich mit Halbwissen um mich schmeißen, tut mir leid.
Dafür sind wir bekannt.
Von Jordan Peele. Genau, von Jordan Peele halt produziert. Und Jordan Peele bringt mich wieder zurück zu Nope. Und den habe ich nämlich gesehen bei Amazon. Und nach 15 Minuten brachiale Werbung reingeschreddert. Und da war nämlich das erste Mal, dass ich mitbekommen habe, dass es bei Prime plötzlich Werbung gibt. Und das war, okay, möchten Sie werbefrei kaufen? Ja, bitte, sofort, verpisst euch, wir will nie wieder Werbung sehen.
Ja, auch bestimmt total die Art von Film, die Werbung gut vertragen kann. Wobei, ich habe den habe ich hier noch rumfliegen, nicht bei Amazon, sondern tatsächlich im Regal, aber noch nicht gesehen.
Nope.
Weil ich war kein Fan von Us, also so überhaupt nicht.
Ja, hast du schon mal gesagt. Ich fand den top. Ich fand den wirklich richtig geil. Also John Peele.
Okay, dann gucke ich den doch mal.
Ja. Us? Mhm. Oder welcher jetzt?
Den kenne ich noch nicht.
Ich meine, über Get Out muss man nicht reden. Ne? Das ist natürlich.
Perfekt, super.
Ja, genau. Einfach geil. Ein geiler Film. Ich weiß
für Neuankömmlinge gibt es auch im Archiv, habe ich mit Jens damals besprochen. Der Rest hatte keine Zeit, aber großartiger Film.
aber Jordan Peele ist einfach der kriegt mich irgendwie. Ich habe auch eine richtig geile Horror-Anthologie in Buchform, kann ich auch empfehlen, von ihm zusammengestellt. Die heißt entweder Out There Screaming oder Out Here Screaming, eins von beiden. Und so Horror-Shorts, irgendwie so 15 oder sowas von ihm kuratiert.
Ja, interessant, dass der cool. so stark im Horror mittlerweile unterwegs ist.
Er hat übrigens auch produziert den Monkey Man, ne?
Ah ja, cool.
Den, ja.
Das ist ein A24,
da hat er wohl
aber,
auch
oder?
Gesagt, boah, glaub nicht, weiß ich gerade nicht, okay. Kann ich nicht sagen. Also es war quasi, Dev Patel wollte irgendwie einen Kurzfilm machen und dann irgendwie kamen die da so ins Gespräch und dann meinte Peele, nö, hier, ich geb dir Kohle, wir produzieren, du machst jetzt, kannst du groß machen.
Geil.
Ja. Ist cooler ein Tick zu lang, hätte ich jetzt gesagt, aber richtig geile Action, gut inszeniert, erinnert einen voll an hier John Wick ohne Knarren. Geht so ein bisschen hier in die Richtung, wir stürmen Hochhaus und knüppeln alles nieder mit unseren Händen.
Raid.
Raid.
Da ist unser Namensgedächtnis noch nicht kaputt.
Genau.
Zack.
Da genau. War's. Sehr gut. Ich habe ja auch toll beschrieben, muss man ja sagen.
Ja, ganz groß. Also ja, das war sowas von on point. Ich finde das ja witzig, dass Jordan Peele mittlerweile so krass bei Horror unterwegs ist, weil also was mir ja als Get Out kam, ich habe mich mit US-Comedy lange sehr wenig beschäftigt und mir war das überhaupt nicht so, also ich wusste, dass der irgendwas mit Comedy vorher so gemacht hat, aber mir ist erst jetzt so danach, bin ich dann nach und nach so reingerutscht, wie unfassbar großartig diese Key and Peele-Sendung ist, ne? Und was die einfach für also die machen ja, man könnte es ja im Grunde genommen abwerten, so als Sketch-Comedy bezeichnen, ne? Ey, und was die für Dinger gedreht haben.
Ist es doch, oder?
Ja, ist es nur so, also so, wenn man sich mit deutscher Comedy-Landschaft beschäftigt, dann ist das ja sowas, das mag man ja kaum aussprechen, aber es ist das im Grunde schon, das stimmt. wie großartig. Also ich kriege halt so in die, da ja heutzutage ne, eine Aufmerksamkeitsspanne von 20 Sekunden, es werden ja überall nur noch Shorts und Reels und TikToks und irgendeinem Kram einem um die Ohren geschmissen.
Es ist schrecklich.
So. Aber was halt gut ist, wenn die Algorithmen dann ab und zu mal irgend so ein Sketch von denen ausgraben und das dann mit reinspülen, ne? Also ich glaube, mein Favorite ist tatsächlich das Teil, wo sie so diese NFL College Draft Nummer so parodieren und einfach dann so diese nur eigentlich eine Minute lang nur diese Shots, wie sich irgendwelche Nachwuchs-NFL-Spieler so in die Kamera drehen und sagen, wo sie herkommen und ihren Namen sagen. Und es sind einfach nur die hammerabsurdesten Namen schlechthin dabei. Und beide sind halt auch so richtig geil verkleidet dann immer, um den nächsten Spieler zu verkörpern. Und dann gibt es einen Teil, das ist halt, also ich glaube, das ist auch so ein Humor. Man muss sich halt eben auch schon so ein bisschen irgendwie so mit, ich nenne es jetzt mal schwarzer Kultur der USA irgendwie und allem drum und dran beschäftigt haben, um das teilweise auch einfach zu raffen. Da sind die halt in so einem Diner und der eine bestellt einfach nur irgendwie, keine Ahnung, so Steak und Fries. Und dann ist halt auch eine schwarze Kellnerin und die beiden sitzen da und dann meint er so, yo baby girl, und fängt so an so und haut so quasi so in diesem typischen Hood-Slang so irgendwie so Grits and Gravy mäßig, so ein richtig schwarzes Gericht so, ne? Und dann der andere guckt so und denkt so, hey, ich habe was total Weißes bestellt, so unausgesprochen, ne? Und dann, yo brother, hook me up with, und dann geht's los und dann fangen sie halt so an, sich so anderthalb Minuten zu überbieten, der halt so das rawere, schwarzere Gericht bestellt und du brichst wirklich nur ab, also man muss absolut für alle, die es nicht kennen, Sehempfehlung schlechthin, sich von denen so mal so die Top 10 oder Top 20 an Skits anzugucken.
Ich gibt auch einfach dieses eine großartige Meme, was daraus entstanden ist, dieser schwitzende Jordan Peele.
Ja.
Ey, ja, das ist so geil. Ja.
Ja, und insofern, also so mit diesem Wissen, dass Get Out auch Momente hat, die irgendwie so auf so eine weirde Art sauwitzig sind, obwohl der Film halt ziemlich reinhaut, das war mir damals auch schon klar, aber
hat aber Us auch und hat Nope vor allem auch. Also Jordan Peele hat immer einen gewissen Humor mit drin und das ist vielleicht, weil du es gerade angesprochen hast, schwarze Kultur, vor allem natürlich amerikanisch schwarze Kultur, habe ich ja erstmal sehr wenig mit zu tun, aber man kennt das natürlich über die Jahre des Medienkonsums so ein bisschen und ich bilde mir ein, das so teilweise zu verstehen und auch der alte Candyman war natürlich schon so ein Mythos aus dem amerikanischen, afroamerikanischen, urbanen Leben der Zeit irgendwie so weitergesponnen und genau das ist ja Jordan Peele in Reinform irgendwie, in allem, was er macht. Und deshalb bin ich da auch so interessiert dran, weil es halt einfach eine Welt immer wieder zeigt oder einen Einblick in eine Kultursphäre geben kann, mit der ich nichts zu tun habe, die ich aber halt einfach total interessant finde. Und das ist halt, das gilt für diese Shorts, die ich da habe da drüben, ne? Wie gesagt, das ist auch, Anthology of Black Contemporary Horror oder sowas heißt es auch, ne? Also es ist immer bei Jordan Peele Kern dessen, was er erzählt. Und deshalb ist es einfach so, es ist halt wahnsinnig wertvoll für jemanden wie mich und interessant, aber natürlich halt auch für die betreffenden Leute natürlich halt geil, dass diese Geschichten jetzt endlich mal irgendwie in einem Scale erzählt werden, dass da jemand ist, der halt irgendwie das Handwerk beherrscht und der irgendwie seinen Fuß in der Tür hat, in die Tür eingetreten hat und das machen kann, so, ne?
Also, du musst mir vielleicht dann Ass mal so ein bisschen erklären, weil ich kann auch ganz klar sagen, das ist auch nichts, wo ich jetzt ein Geheimnis draus machen würde. Ich glaube, ich habe den Film auch einfach nicht gerafft, so damals, ne? Also, da steckt, glaube ich, ultra viel an irgendwelchen Symboliken drin, die eben auch sehr schwarz mit eben dieser vielleicht Black Culture und so weiter verwoben sind. Ich sag mal so, am Anfang so die Sinnbilder, die habe ich irgendwie schon noch einigermaßen geblickt, ne? So diese schwarze Familie, die eben so, ich sag jetzt immer so, ne, wenn man so sehr in diesen Klischees denkt, so klassisch super weiß, so das Haus am See, der Vater mit dem Uni-Pullover, der halt irgendwie studiert hat, der aber trotzdem irgendwie im Autoradio noch Lunis I Got Five on it laufen hat, aber insgesamt so sehr suburbisiert ist, ne? Also so im weißesten aller Sinne irgendwie so, die quasi so diese, vielleicht das, was man als schwarze afroamerikanische Identität irgendwie bezeichnen würde, mehr oder weniger ausgeblendet oder abgeschüttelt hat und so das Spiel der weißen amerikanischen Mittel- oder oberen Mittelschicht so mitspielt. Und also was ich zumindest damals, glaube ich, auch dann so aufgeschnappt habe und was als Lesart für mich irgendwie auch so Sinn macht, ist, dass so der, keine Ahnung, vielleicht so die unterdrückte afroamerikanische Kultur, die eben anders wäre, eben aufgrund ihrer Unterdrücktheit dann eben so in Form von diesen Doppelgängern ausbricht und irgendwie vielleicht so dieser innere Kampf von der eigenen kulturellen Identität sozusagen zu entsprechen, aber dann in dieser weißen Welt nicht anerkannt zu sein oder eben sich sozusagen so white zu washen mit den ganzen Aktivitäten und Auftreten und so weiter. Und auch ihre Freunde, die ja auch so völlig drüber sind, die von Elizabeth Moss gespielte Frau da mit ihrer Familie und so, die ja auch so as white as it can be, so mit 70er Jahre Sonnenbrille am Pool irgendwie Cocktails schlürfen, während man irgendwie im Feriendomizil ist und so weiter. So, das habe ich alles irgendwie noch verstanden. Es waren aber auch unglaublich viele Dinge, die ich überhaupt gar nicht gerafft habe in dem Film. Also was diese ganze Hands Across America Nummer sollte. Und also da war irgendwie so sehr vieles drin, was für mich konzeptuell irgendwie auch gar nicht aufging. Und ich glaube, mein Problem, was ich mit dem Film vor allem hatte, dass ich das eben, und vielleicht verstehe ich das heute anders, jetzt wo ich Jordan Peele eben auch so besser auch mit seinem Comedy-Background kenne, aber so ab dem Moment, wo diese Doppelgänger irgendwie auftauchten, so viele haben halt gesagt, dass das so das Creepieste war, was sie jemals gesehen haben. Ich fand es einfach durchweg ungewollt komisch. Und deswegen hat halt einfach danach wirklich gar nichts mehr für mich funktioniert in dem Film. Was hast du denn da irgendwie drin gesehen, falls das nach der Zeit überhaupt noch so hervorzitieren und hervorziehen kannst?
Nee, das wäre jetzt das Erste, was ich sagen würde, kann ich nicht, das ist zu lange her, das Ding gesehen habe, aber das, was du am Anfang wiedergegeben hast, weckt das natürlich irgendwie wieder, diese Erinnerungen daran. Ich würde jetzt nicht sagen, dass du irgendwas von dem, was du da gerade gesagt hast, dass es falsch gewesen wäre. Ich würde schon sagen, dass es genau das ist, aber es ist auch bei jedem Jordan Peele-Film so, die haben halt einfach auch Lücken, so, ne? Das sind halt keine Filme, die sich irgendwie über irgendwelche Logiklöcher oder Plotholes erheben, sondern die sind halt da und die werden einfach embraced. So habe ich das Gefühl, einfach auch so mit Absicht. Das ist halt so, ja, ist halt, deal with it. So ist jetzt halt mein Film. Schnell, wir gehen weiter. Hier gibt's was zu sehen.
Ist ja auch nichts, wo ich Probleme mit habe, ne? Also ganz im Gegenteil.
Weiß ja, ich ja.
Das
ja.
ist eher so, ja. dass ich dann Plotholes oder Logiklöcher, was ja so schön immer bezeichnet wird, meistens relativ niedrig werten würde, wenn sie mir denn überhaupt auffallen.
Ich finde halt immer, dass die Peele-Filme und also es gibt ja gar nicht so die viele, ne? aber die, ne? ja, genau. Ich finde die halt schon sehr, die sind halt total stimmungs- und das ist auch so ein Trendwort des letzten Jahres, aber so sehr vibe-getrieben irgendwie. Also das sind so Bauchfilme, habe ich das Gefühl. Klar haben die einen Unterbau immer irgendwie mit eben all dem, was du gerade aufgezählt hast. Mhm. Irgendwie die Unterdrückung der Black Culture oder nicht nur der Black Culture, sondern Black People und Afroamerikaner und so weiter. Das ist da alles mit drin natürlich. Und das sind ja genau die Bilder, die er halt auch zeigt, die du jetzt auch repliziert hast. Das ist ja alles da. Aber häufig ist es dann aber also es ist dann, glaube ich, auch gar nicht wesentlich tiefer als das irgendwie. Du hast ja diesen bei Us diesen Strand, ne? Diese Kirmes da am Strand.
Wo ja
Kirmes, was
auch immer. Ja, wo ja sozusagen dieser Pier der halt, Austausch ne? in Häkchen direkt stattgefunden hat. Ne?
Genau, wo die unten drunter halt irgendwie, wenn jetzt Jens kennt den ja noch nicht, will den ja noch sehen, vielleicht haben andere Leute den auch noch nicht geguckt, mal jetzt nicht zu viel spoilern. Aber da ist doch dann auch die Endszene ist doch auch da ja, genau, unten,
das,
dann, ne?
Da beginnt es, genau. da endet es dann auch irgendwie wieder.
Genau, ja.
Ja, genau, und das war für mich, also ich glaube, mir gelingt das eigentlich immer relativ gut. Ich meine, so ein Vibe, der klickt halt oder nicht, ne? Gerade so dieses ganze Thema von was ich eben beschrieben habe, so, ne, verschiedene Kulturen, Anpassungen, Übernahme von Trademarks, vielleicht liegen lassen oder wegdrücken der eigentlichen Identität, die man hat. Das sind so Sachen, das ist wie gemacht dafür, das über so Vibes halt zu erzählen. Ne? Man kann das alles theoretisch analysieren. Ich finde es aber viel besser, wenn so ein Film da nicht irgendwie minutiös Dinge ausformuliert, sondern ne, das will er ja wahrscheinlich machen, ein Gefühl dafür schaffen, wie es ist, wenn diese Themen eine Rolle spielen. Ne? Und das, also ich sag mal so, bis diese Doppelgänger kommen, hat da vieles für mich auch ganz gut funktioniert. Also später dann alles, was da an diesem Pier noch passiert, da war ich dann irgendwie völlig raus so. Wobei, also da habe ich auch theoretische Abhandlungen drüber gelesen und geschaut und so weiter, die für mich dann schon auch stimmig waren. Ich aber das ist halt der Punkt, wenn dann in so einem Vibe-Film, wenn du dann irgendwann so den Anschluss verlierst, also ne, auf der emotionalen Ebene, dann ist halt total schwer, wieder reinzukommen. Und diese Art von Film, wo du eben so die Suspension of Disbelief dauerhaft haben musst und wenn irgendwas passiert, was dich rausschmeißt, fängst du an zu denken und dann kann es eigentlich nur noch bergab gehen, ne? Deswegen, also das für mich ist jetzt eh, Get Out ist so gut, wie gesagt, Nope habe ich mir ungesehen irgendwie gekauft, als der mal irgendwo im Sale war, weil ich dachte, also 50-50 bis jetzt und Jordan Peele noch besser kennengelernt, es kann eigentlich, also es ist auf jeden Fall was, dem ich mehr als nur eine Chance geben, sondern wo ich auch aktiv Interesse dran habe und keine Ahnung, wenn der jetzt passt, dann vielleicht wage ich mich dann an Us auch nochmal ran mit ein bisschen mehr Hintergrundwissen über ihn oder über vieles, was darin vielleicht eine Rolle spielen soll und auch eben so diesem Wissen, dass sehr viel obskurer Kram da mit drin ist, der vielleicht auch gar nicht bis ins Letzte aufgehen soll, sondern vielleicht so eine Zeit oder eine Stimmung oder irgendwas wiedergeben soll. Wo man da aber dann wieder auch sagen kann, da bist du dann halt als Nicht-Amerikaner irgendwie unseren Alters, hat man vielleicht auch viele Dinge nicht miterlebt, die hier auch so ganz unterschwellig eine Rolle spielen. Also wenn man dann so tief in irgendwelche historischen Sachen wie beispielsweise dieses Hands Across America Ding oder so dann reingeschmissen wird. Du hast ja halt irgendwie keine Ahnung, was, also, ne, so wir aus unserer deutschen Perspektive, wir wissen, was irgendwie für den deutschen kulturellen Geist Wetten, das bedeutet hat, ne, aber nicht, was Hands Across America irgendwie 1987 oder wann das war sein sollte. So, das sind dann irgendwie, also da ist dann auch eine kulturelle Barriere mal zu so einem amerikanischen Film vielleicht da, wenn er sich dann mal von diesen sehr mainstreamigen Sachen, die häufig so als US-Kultur uns auch bekannt sind, dann ein bisschen löst. Naja, mal gucken.
Aber solche Themen hast du auch bei Nope, vor allem also aufs Filmbusiness bezogen.
Ne? Ja.
Da hast du dann auch dann die schwarze Kultur, wie die mit dem Filmbusiness in den Anfängerjahren zu tun hat. Oder eben auch, Fernsehproduktionen mit Affen umgegangen sind und welche Vorfälle es da gegeben hat.
Ach, stimmt.
Ja.
Das wäre eine witzige, interessante Schleife zu dem Anfang unserer Aufnahme.
Ja.
Das mit dem Affen, das hatte ich total vergessen. Das erinnert mich komplett alles an den Late Night with the Devil. Das ist total super ähnlich.
Ja, okay. Ja,
so von der
Art der Inszenierung irgendwie. Kann ich mir vorstellen. Ja,
von der Inszenierung, genau.
Weil du da auch im Fernsehstudio bist mit den Kameras und so. Ja, okay, genau. Stimmt. Und was ihr jetzt erklärt habt, also erzählt habt in Us, ist ja auch also so eine Art eine Situation oder ein Punkt im Film, sag ich mal nach zwei Dritteln ungefähr, wo der Film dann eine neue Ebene erreicht, die man mitgehen muss und wenn nicht, dann ist man raus, dann kippt es. Hattest du bei Get Out, ne, mit dem Body Transfer, dann bei Us, was ihr beschrieben habt, hast du aber auch bei Nope. Und das finde ich eigentlich interessant. Also das zieht sich so ein bisschen dann durch bisher durch die Werke von Peele, John Peele.
Ja, du hast eigentlich immer, die Filme gehen verhältnismäßig konventionell los in so einem urbanen, suburbanen Setting mit so eher zeitgenössischen gesellschaftlichen Fragen, wo eben Race hau mal das Mic weg.
Race. Und, warum schlägt dich dein Mikrofon in die Fresse?
Jetzt habe ich das passende Sample hier nicht am Start.
Shut up, man. Shut up.
I'm warning you now.
Be quiet, please.
Ja, und dann haust du drauf.
Haust du drauf?
Ja.
Fucking Nazis.
So, und dann kippen die halt in sowas krass Genriges, ne? Die Doppelgänger in Us, der Body Transfer und die ganze Nummer in Get Out. Und ich habe auch über Nope schon was gehört, was dann eben auch so sehr, sehr abgefahren dann irgendwann wird. Ja, ich bin mal gespannt. Du hast gerade gesagt, den Kreis geschlossen zum Anfang der Aufnahme. Ich glaube, zeitbedingt sollten wir den Kreis auch mal zu unserem Stopp der Aufnahme schließen. Das war die Sendung, in der wir zusammengekommen sind, um über The Substance zu sprechen. Ja, das habe ich ja auch erst vor 2 Monaten auf Instagram angekündigt, dass das unsere nächste Sendung wird. Ne? Naja,
nee, geil.
Ihr habt ja gesagt, ihr habt Sonntag nochmal Zeit, ne?
Habe ich?
Na, Jens.
Ja. Ich kann am Sonntag bei dir vorbeikommen, gerne.
Kannst du tun.
Guck.
Ein zweites Mic habe ich da und du hast ja wohl auch immer eins dabei, deiner Profession geschuldet.
Nee. Ich wollte die Arbeit zu Hause lassen, aber ich kann sie auch mitnehmen.
Oh, du bist immer besser. Mhm.
Ja, kommen wir drauf zurück. Aber ich muss jetzt den Sack zumachen, weil mein Nachwuchs hat vor einigen Tagen beschlossen, jetzt plötzlich nicht mehr um 8, sondern um 5:45 aufzuwachen und zieht das konsequent durch. Und
aha.
Ja. Da muss man durch.
Es ist spät.
Durchaus.
Gut, dann würde ich mal sagen, bisschen warm gequatscht. Denke mal, das war jetzt, also unser 2024 war zum wieder warmlaufen. Falls wir nochmal was machen dieses Jahr, dann vergesst das jetzt. Ansonsten guten Jahresabschluss und 25 wird der Shit bei Enough Talk. Absolut großartig. Ja. Habt ihr noch was zu sagen?
Also ich bin warm, wir können loslegen.
Ja? Fangen wir an.
Ja, also The Substance. guter Film.
Heute nicht mehr. Ich habe jetzt gesehen, dass er ja auch mittlerweile auf Mubi, auf dem Mubi Amazon Channel verfügbar ist.
Alter. Ja,
den man sich für 30 Tage for free klicken kann. Vielleicht frische ich den Film auch nochmal auf, dass da einigermaßen. Wobei, der Film hat ziemlich lang nachgehalten. Also ich glaube, ich könnte da auch anderthalb Monate später schon noch irgendwie was einigermaßen Sinnhaftes drüber sagen. Aber nichtsdestotrotz.
Eine Sache, ganz kurz dazu. Seid ihr vorher vertraut gewesen mit Anna von Hauswolf? Ich hoffe es doch.
Ich nicht, nee.
Aber jetzt?
Leider nicht, aber Revenge habe ich. Ach nee, das war dir gar nicht.
Nee. Musikerin, eine schwedische Musikerin. Ich bin irgendwie vor 10 Jahren oder so auf der hängen geblieben. Die war damals
Mucke
so,
war gut.
Ja. Naja, die hat nur einen Track bei dem Film und zwar zum Finale, wo alles eskaliert läuft. Okay. Ja. Die ist so, egal, ich lasse es nicht ausarten. Zieht euch alle Anna von Hauswolf rein. Die ist großartig. Punkt.
Anna von Hauswolf.
Okay.
Mit Doppel-S und Doppel-F. Hauswolf.
Okay. Das ist
doch. Ja, mache ich dann nach King Gizzard and the Lizard Wizard.
Ja, wir sagen bitte nicht Gizzard, sondern Gizzard.
Gizzard. Natürlich, habe ich versprochen.
Ja. Ich weiß.
So, dann hört euch Musik an, guckt euch Filme an. Wir haben ja wohl heute ein paar genannt, die man mal gucken kann. Und dann einfach.
Oder durchaus, hier. Durchaus.
Mein Album des Jahres.
Ich kann das nicht lesen.
Das kann man auch nicht lesen.
Böse Wurzeln.
Ah, hat er nicht auf. Böse Wurzeln, ne.
Das wollte ich dich vorhin schon fragen, ob das ein Dead Incantation T-Shirt ist.
Blood Incantation,
ja.
Ja, und das Album ist Absolute Elsewhere, euer Album des Jahres. Hört rein. Tschüss.
Ich fand ja das, was sie vor 2 Jahren gemacht haben, besser. Aber da habe ich auch schon mit anderen Leuten lange drüber diskutiert.
Das Ambient-Album oder was?
Nee, das war auch Death Metal, aber reinerer Death Metal. Das ist ja jetzt so super experimentell und
Du meinst das Hidden History of the Human Race Album?
Ich glaube schon. Ich bin ja mit Namen.
Das mit dem kleinen Marsmännchen vorne drauf. Das ist großartig, keine Frage. Ich bin ein Riesenfan von dem Time Wave Zero Album, also das, was danach kam, das Ambient Album, was halt so komplett Berliner Schule, Kraut, Synth ist, einfach nur so 70er Jahre Synthi Ambient. Großartig. Aber das neue Album, holy smokes, ist das geil. Also wirklich.
Ja, und dann haben wir mit Drum Bass begonnen und sind jetzt mit experimentellen Metal oder Krautrock geendet. Und ich glaube, das ist jetzt das Richtige, um den Sack zuzumachen. Tschüss.
Ciao, Leute, haut rein. Frohe Feiertage.
Jetzt halt ich aber die Schnauze!
Tschüss. Nee, ich denke ja gar nicht dran. Komm mal du her. Ciao.